Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder dabei am Start der Fred. Fred, grüß dich, hallo.
Hallo, lieber Basti.
Hi.
Hi.
Wie geht's dir?
Oh, Ferienstart. So langsam komme ich auch in den Mut. Heute mal ausgeschlafen. Und bei dir?
Ja, läuft tatsächlich auch ganz gut. Tatsächlich eine sehr aufregende Woche.
Ui.
Viele neue Projekte und vor allem auch Projektanfragen.
Oh, sehr gut.
Es darf wieder gedreht werden und die Anfragen kommen rein. Und ja, ich hatte gestern auch einen sehr schönen Workshop, den ich selber gegeben habe. Da ging es um die Grundlagen der Kameratechnik und der Bildgestaltung. Und es war ein sehr schöner Workshop, sehr schönes Format. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit wieder so ein schönes Gefühl und ein gutes Gefühl, wieder richtig drin zu sein. Und ja, es macht gerade wieder ganz viel Spaß. Und ich freue mich auf die vielen neuen kreativen Herausforderungen, die jetzt tatsächlich kommen. Und dank Corona habe ich auch ganz viele neue Leute kennengelernt und ich bin da sehr gespannt auf die Zukunft.
Cool, das freut mich.
Wir haben heute auch eine ganz besondere Folge, Fred. Herzlichen Glückwunsch im Übrigen
ja,
zum 25.
Wir haben unsere Silberhochzeit.
Im Podcaster-Sinn.
Mhm. Genau.
Jetzt muss ich mal fragen, die Kollegen von Deep Web Radio, die sind glaube ich bei Folge 1100 nochmals. Was ist denn das dann in Ehejahren Meilenstein gerechnet eigentlich?
Irgendwas mit Braunkohle.
Ich glaube, das sind dann Dinosaurierfossile.
Genau. Ja, also 1000 ist ordentlich. Wenn wir so weitermachen müssten, wären es 100 Jahre, die wir bräuchten für 1000 Folgen. Das sind jetzt ja so ein Jahr, seitdem wir veröffentlichen. Aufgenommen haben wir schon länger. Ja, 25 Folgen pro Jahr fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das sind ja auch ein paar mehr, die mehrere Formate machen, soweit ich weiß, oder?
Ja, die haben verschiedene Formate. Also gerade auch diese 3-4-Minuten-Formate.
Genau, ja. Das ist ein
Aber wir sind jetzt mal bei uns und wir sind bei Folge 25 und wir haben es ja jetzt ja dann doch irgendwie geschafft, im zweiten Anlauf diese Folge aufzunehmen. Und zwar hatten wir das eigentlich schon viel eher geplant, über Ehen zu sprechen. Aber das ist dann irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Und dann haben wir uns gesagt, Mensch, wir verwerfen das Ganze, heben uns das für irgendeine runde Zahl auf und dann kam uns die 25 in den Sinn, sozusagen unser erstes kleines Jubiläum. Und das wollen wir natürlich auch mit einem Film teilen, der vielleicht eventuell irgendeinen Einfluss auf unseren Podcast hier hat.
So ein kleinen.
Bevor wir da alles dazu kommen, wir haben in Social Media, bei Twitter und bei Facebook und mit dem Schnurtelefon von Baumhaus zu Baumhaus haben wir kommuniziert. Und zwar, wir wollten Hörerfragen von euch. Habt ihr irgendwelche Fragen? Also mein Postkasten war voll, randvoll. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viele Briefe bekommen. Und deswegen ist es sehr, 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 sehr schwer, heute hier alles vorzutragen, weswegen ich mich für drei ganz besondere Einsendungen entschieden habe.
Mhm.
Nein, Spaß beiseite, wir haben tatsächlich drei Wortmeldungen bekommen. Wer hätte das auch denken können? Fred, möchtest du mal eine dieser Hörerfragen mal vorlesen?
Frage Nummer 1. Kino 90 Podcast fragt, ob er einen Keks bekommt, wenn er errät, dass Alien auch auf unserer To-Do-Liste ist. Ja, Basti wird eigenhändig einen einzelnen Keks backen und dir überreichen, denn heute sprechen wir über Alien.
So ist es. Lieber Dominik, wenn du das jetzt hörst, werde ich dann auch in unserem Twitter-Post verlinken, schick mir doch bitte deine Adresse, damit ich dir dann einen Keks zusenden kann. Solltest du noch weitere Familienangehörige haben, die in deinem Haushalt mitleben, dann würde ich mich dann noch sehr freuen, wenn du dann noch die Anzahl noch mit hinzufügst, dann würde ich die entsprechende Anzahl an Keksen einfach noch mit draufpacken, damit es sich auch lohnt. Ganz genau. Noch ganz kurz für alle Leute, die den Podcast vom Dominik Stark nicht kennen, Kino 90 Podcast. Tolles Format, junger, aufgeweckter Mann. Schreibt übrigens auch für einen Film Drehbücher, also ist selber auch mit ganz viel am Filme machen mit beteiligt und er hat eine coole Auswahl an Filmen und es hört sich gut weg. Deswegen Empfehlung von unserer Seite, Kino 90 Podcast. Also aufgemerkt. Ich werde da mal Frage Nummer 3 vorlesen. Und zwar, das kommt von der lieben Katrin, langjährige Freundin, kenne ich sehr, 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 sehr lange. Und ihr jüngster und ihr einziger Sohn, der wünscht sich von uns, dass wir doch einmal Indiana Jones besprechen. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, Fred, wollen wir denn irgendwann mal Indiana Jones besprechen?
Jeder Grund, Indy nochmal zu schauen, ist mir recht.
Okay, das heißt also, wir werden hier unseren Bildungsauftrag erfüllen, ja. Hoffentlich.
Gibt's vielleicht, ist vielleicht irgendwie Spielberg dabei, gerade Teil 5 irgendwie zu planen, dann wäre das ja ein Anlass.
Ich hoffe nicht, also nach diesem furchtbaren vierten wäre ich sehr beruhigt, wenn es keinen fünften gäbe oder Harrison Ford einfach vorher schon stirbt. Also nicht, dass ich mir das wünsche, dass es stirbt, aber damit wäre dann wirklich auch absolut klar, dass hier nichts mehr kaputt gemacht werden kann.
Gut, ja,
aber du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Ja, auf jeden Fall und sehr gern, klar, gehört mit zu meinen Favorites, All-Time-Favorites.
Dann haben wir hier noch eine Frage, die kannst du vielleicht vorlesen. Vielleicht greifen wir da ein bisschen was vorweg. Wir werden die Frage beantworten, aber hier noch eine kurze Widmung und zwar an den Max von der Wiederaufführung. Der hat uns bei Twitter geschrieben. Fred, was hat er uns denn geschrieben? Welche Frage stellt er uns denn da?
Die Frage, die er hat, ist, wenn wir auf der Nostromo wären, welche Figur wir dann wären oder sein wollten. Ja, dann richte ich die Frage mal an dich.
Welche Figur ich sein würde,
ja.
Sein wollen würde. Also ich glaube, für mich war es schon immer so, also entweder ich wäre Ash oder ich wäre das Alien, eins von beiden.
Okay.
Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich jetzt gerade aus aktuellem und sehr traurigem Anlass mich für echt entscheiden, denn der gute Ian Holm ist Anfang der Woche verstorben, ja. Im Alter von 88 Jahren und
ganz beliebt auch für die, die es nicht wissen, als Bilbo Beutlin in der Herr der Ringe-Verfilmung und möge er in Frieden ruhen.
Dem schließe ich mich an. Die Frage trotzdem wieder zurück von Max, welche Person wärst du?
Genau, also es sind ja eigentlich zwei Fragen, nämlich einmal, welche wären wir und welche würden wir sein wollen? Da ich die Frage, als ich gestern den Film geschaut habe, schon so auch noch im Hinterkopf habe, habe ich mir gedacht, so wäret ihr es ja so nach dem Motto, wenn ich es mir nicht rein aussuchen würde, welche, denke ich, entspricht meinem Charakter, wäre ich am ehesten, glaube ich, bei Harry Dean Stanton.
Okay.
Fred, klingt ja auch schon ähnlich, aber das ist nur ein Zufall. So vom Prinzip her irgendwie hätte ich das Gefühl, dass ich am ehesten der wäre. Ja, ansonsten würde ich natürlich einer der beiden Helden sein wollen. Also entweder bin ich Ripley oder ich bin der Captain.
Okay, das ist witzig, weil wenn ich meinem Charakter entspreche, dann wäre ich hier ja Dallas, also der Captain.
Also du sagst quasi, wenn du sie nicht aussuchen könntest, sondern dann wäre der Captain dir am nächsten, so der Seelenverwandte.
Also nicht nur Seelenverwandte, also vom Charakter halt.
Ja, ja. So von der
so
Art
dieses, her. So dieses typische, du hast jetzt hier ein Kommando, da musst du es halt machen und das ist eben halt ein Job. Und das liegt mir halt irgendwie am nächsten. Mhm. Also das
ja.
Kann ich dann doch recht gut. Ich bin halt kein Techniker, ich bin aber auch nicht so jemand wie Ripley oder wie Ash oder sowas. Also mir haftet jetzt nicht so groß Analytisches an. Das ist nicht so mein Feld. Vielleicht dann noch Lambert, vielleicht noch am ehesten, aber ich bin nicht so fahrig wie sie, ich bin dann doch eher zielstrebig. Da bleibt wirklich nur noch
der Captain übrig.
Der Captain übrig.
Gut, nun haben wir schon alle das fast so ziemlich das ganze Personal des Films schon besprochen, den wir gleich noch besprechen werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die das hier hören, den Film auch schon mindestens 1000 Mal gesehen haben.
Es ist davon auszugehen. Bevor wir dann in den ganzen Filmwust reinsteigen, Ich habe mir noch aufgeschrieben, behind the scenes, wie sieht eigentlich so ein Alltag, wie kann man sich das vorstellen, wie machen wir eigentlich unseren Podcast und wie gestalten wir das eigentlich?
Ja, eine Folge von uns sieht so aus, dass wir überlegen, was für einen Film wir besprechen können. Meistens kommen die Vorschläge auch von dir und ich freue mich dann, einen Grund zu haben, den Film zu schauen, und dann versuchen wir das so zu timen, dass ich zum Beispiel möchte, die Filme möglichst kurzfristig, bevor wir drüber sprechen, geschaut haben, damit ich nicht alles schon wieder vergessen habe, was im Film drin war. Ja, Und dann gibt es ein bisschen Recherche, bei mir eher ein bisschen weniger, und bei dir kommt so und so schon ganz viel Wissen zusammen, und die viele Filme hast du oft häufiger auch schon mal gesehen und nicht informiert, und dann treffen wir uns bis auf, ich glaube, ein oder zweimal bisher. Einmal haben wir erst zusammen aufgenommen, oder? Mit bei mir zu Hause? Oder haben wir schon mal woanders zusammen
aufgenommen? Nein, zweimal. Das, in China essen sie Hunde, haben wir live zu viert aufgenommen. Genau, und dann haben wir den Cronenberg-Film Die Brut bei dir gesehen und danach gleich besprochen.
Ach so, genau. Und ansonsten bist du halt in Leipzig, ich bin in Berlin. Und ja, dann gucken wir uns über FaceTime an. Dann synchronisieren wir uns durch Einzählen und Klatschen, damit jede Aufnahme von uns parallel läuft. Wir nutzen nicht so eine fancy Dinge wie Studio Link oder Ultraschall und was es da alles gibt.
Also jeder von uns nimmt einzeln seine Spuren auf, Und in der Post für die Folge, die wir dann bearbeiten, da werden die dann halt übereinander gelegt und wir orientieren uns an dem Klatschen.
Fügen uns zusammen, machen jetzt ohne großen Schnickschnack. Ich habe schon öfter mal überlegt, ob ich irgendwie gucke, hier ein Soundboard oder sowas, mich damit zu beschäftigen, dass wir das Intro einspielen können und während wir das aufnehmen und das hören, so fürs Feeling, und dass wir, das wäre schon vielleicht nice, aber ich bin dann auch jedes Mal relativ schnell dran gescheitert, da wir eben nicht über Ultraschall etc. aufnehmen, wie ich das dann ins Telefon einspeisen sollte. Und wenn jemand denkt, er kann mir in 5 Minuten erklären, was ich dafür tun muss, darf er sich gern bei mir melden. Ansonsten finde ich das jetzt überhaupt gar nicht umständlich, wie wir das machen. Jeder von uns hat seine Technik ja so und so da, Mikrofone etc. Ich habe jetzt, weil ich ja auch jetzt öfter mal Gesang aufgenommen habe, mir auch ein gutes SM7B zugelegt. Und vorher hatte ich einen Thomann Billig Kondensator-Mikrofon. Du hast dir ein Podcast-Mikrofon, das per USB reingeht, sodass du keine extra Soundkarte brauchst. Aber ich habe, weil ich hier zu Hause ein bisschen Musik aufnehme, habe ich Soundkarte und so schon alles da gehabt, sodass wir eigentlich für, um aufzunehmen, gar keine so großen extra Anschaffungskosten hatten. Ne, du hast halt das Podcast-Mikrofon, ich glaube 65 € oder sowas hat es gekostet.
Ich glaube, ja, so die 70 € ungefähr neu. Also auch bei Thomann, das ist tatsächlich die Hausmarke. The Bone ist das. Oder der T-Bone.
Ja, T-Bone ist ja Hausmarke.
Und bin damit soweit zufrieden. Selbstverständlich hätte ich ganz gerne so einen Shure SM7B. Aber bis ich das Geld zusammen habe, dauert es noch ein bisschen. Und ja.
Unsere Qualität ist aber gut genug. Also ist jetzt nicht so, dass wir eine räudige Qualität haben. Oder hast du anderes gehört?
Nee, das nicht. Nee. Ich habe jetzt auch in den letzten 2 Jahren, wo wir zumindest aufnehmen, eine Menge über Audiotechnik und Audioaufnahme und die verschiedenen Möglichkeiten gelernt. Ihr habt ja auch die Anfangsfolge gehört oder eben halt auch jetzt eine von den letzteren Folgen, wo wir über The Quiet Earth gesprochen haben, wo ich außen aufgenommen habe mit dem Lavalier-Mikrofon, und da hört man ja ganz deutlich den Unterschied.
Ja.
Und vor allen Dingen auch die Audiobearbeitung direkt selber. Was kann ich dann eigentlich machen? Welche Möglichkeiten habe ich dann, störende Frequenzen rauszunehmen? Und jetzt auch mal ohne irgendwelche fertigen Plugins. Es gibt auch sehr gute Plugins. Also ich glaube, du nutzt so richtige krasse Studio-Plugins, nutzt du für die Audiobearbeitung. Und ich mache das meiste, mache ich eigentlich alles manuell. Aber das habe ich zum Beispiel vor 4 Folgen oder vor 5 Folgen habe ich das zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Da habe ich auch gute Plugins genommen, also richtig gute Voice-Over-Plugins. Und ja, Fun Fact, ich schneide den Podcast, also ich glaube, die ersten 4, 5 Folgen hast du noch geschnitten und danach habe ich dann auch übernommen, und ich schneide die tatsächlich in meinem Filmschnitt-Tool. Das heißt also, ich schneide tatsächlich unseren Podcast in Final Cut 10. Ja. Final Cut Pro in dem Fall. Und ja, das funktioniert super. Und auch hier kann man sogar auch Audio aufnehmen. Und ja, tolles Programm, mag ich sehr. Und ich muss mich nicht in anders noch mit reinfuchsen.
Das macht doch Sinn. Ich weiß ja nicht, wie Final Cut ab welcher Audioaufnahme Aufwand es dann unsinnig wird. Aber jetzt für zwei Spuren sollte es ja so und so gehen, weil du ja eben mit Ton auch handeln musst.
Meinst du aufnehmen oder bearbeiten?
Naja, es kann sein, dass dann für die Audiobearbeitung, wenn das aus musikalischer Sicht wahrscheinlich nicht ganz reichen wird oder kreativ musikalisch damit zu arbeiten, aber zum Schneiden macht
zum
Sinn.
Schneiden, und ist halt, zum Schneiden ist das absolut übersichtlich. Das ist eine schöne Benutzeroberfläche. Allerdings, wenn ich jetzt richtig dann noch bearbeiten will, also den Ton, das geht auch alles. Das ist wunderbar. Also ich habe hier richtige Tonbearbeitungstools noch mit drin. Aber dafür würde ich normalerweise dann halt einfach dann in Logic wechseln.
Genau, aber ja, brauchst du im Grunde nicht, brauchst du bloß so ein bisschen zusammen.
Also für einen vollen Podcast reicht das allemal aus.
Ja, nur Final Cut Pro kostet halt einiges so, dass das nicht gerade die Einstiegsempfehlung ist. Wer ein Mac
aber
hat.
Das ist ein. Ja, ich wollte nicht reingrätschen, wollte nur sagen, also ich finde Final Cut im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, mir fällt jetzt zum Beispiel von Adobe das Premiere Pro ein und alles, was dich anschließt, das kriegst du nur noch über das Abo-Modell. Das heißt also, ich muss monatlich dafür bezahlen und mit einer einmaligen Investition von 300 € gehöbt mir dieses Programm mit allen zukünftigen Updates auf Lebenszeit. Das heißt also, das ist mir das Programm Final Cut, solange wie ich natürlich auch Apple benutze, auf anderen Programmen funktioniert es nicht. Und das hat einen riesengroßen Vorteil natürlich da. Ich bin auch damals gewechselt, auch tatsächlich von Adobe zu Final Cut, weil mir das ein bisschen gegen Strich ging. Ich wollte da nicht eingekesselt und eingezwungen werden. Und ich bin auch froh, weil ich nutze zum Schnitt zum Beispiel, für die, die es interessiert, nutze ich noch zusätzlich noch DaVinci Resolve. Da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten. Also ich schneide auf beiden Tools gleichzeitig, aber unseren Podcast, den mache ich einen Final Cut.
Jo, so, ja. Gibt es noch mehr zu Behind the Scenes? Ich habe ein Nostromo-Shirt zum Geburtstag dieses Jahr bekommen. Das trage ich heute auch. Du hast auch so eins.
Ich habe das letztes Jahr, habe ich das geschenkt bekommen von meiner Freundin. Meins ist in Olivgrün und deins ist schwarz oder blau?
Schwarz-gelb.
Ist das? Schwarz-gelb.
Schwarz-gelb.
Fred, wir wollten mal noch darüber sprechen, wie kommen wir denn eigentlich zu unserem tollen Podcast-Namen?
Wie kommen wir auf unseren lustigen Namen? Alien, der Film, den wir heute besprechen. Ein wichtiger Protagonist in diesem Film ist das Raumschiff. Das ist die Nostromo. Und daher unser Name. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir Verschwörung direkt dazu genommen haben. Einfach vielleicht, weil es geil klang oder weil letztendlich Weyland Yutani, das, was der Konzern da macht, das ist auch Stoff, aus dem man Verschwörungstheorien stricken könnte. Mhm. Ja, und Alien so ein bisschen als Leitstern, sage ich mal, auch für die Filmauswahl dient, weil wir uns in den 80ern recht wohlfühlen, was da an Filmen rausgekommen ist, gerade auf dem Sci-Fi-Horror-Action-Markt. Und das sieht man ja auch an unserer Podcast-Auswahl, was wir besprochen haben. Auch wenn wir uns nicht drauf begrenzen, aber es war so ein bisschen so ein grober Leitstern.
Mhm. Ich kann mich da noch gut dran entsinnen. Es gab mal für den ersten und zweiten Versuch, beziehungsweise die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben, da hatten wir tatsächlich noch gar keinen richtigen Namen und haben uns pro Folge irgendwie einen Namen ausgedacht und der eigentlich am catchiesten, der irgendwie am schmissigsten klang, war eigentlich Escape from Berlin.
Genau.
Den fand ich tatsächlich irgendwie super cool und der wäre es auch beinahe geworden, und aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher warum, wollte ich irgendwie gerne einen Bezug irgendwie zu Alien haben, dann fiel mir Nostromo ein und Nostromo-Verschwörung, dachte mir, das klingt irgendwie, das hat irgendwas, da steckt ganz viel drin, obwohl es auch zu obvious ist. Also es ist offensichtlich das in your face, wenn du zumindest in der Materie drin bist.
Ja.
Der Name ist für mich irgendwie ist zweitrangig. Ich finde unser Gespräch viel wichtiger, was mich auch zu dem Punkt bringt, warum es unser Podcast überhaupt gibt. Ne?
Weil du mich angesprochen hast.
Wir haben uns gegenseitig angesprochen im Forums, als es das noch gab.
Ich war so besoffen, ich weiß nicht, ob ich da noch sprechen konnte.
unser letztes Konzert mit unserer Band Mimosis. Wir haben zusammen hier in einer Band gespielt. Mhm. Und der liebe Fred hat die Gitarre gespielt und ich habe das Schlagzeug gespielt. Und nachdem dieses letzte Konzert vorbei war, haben wir überlegt, Mensch, scheiße, wie schaffen wir es, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren? Und ja, haben uns dann über unsere Liebe zum Podcast unterhalten.
Na, wir haben schon bei Proben im Anschluss schon oft noch feuchtfröhlich und stundenlang hinterher auch über Filme zu zweit unterhalten, wenn die anderen auch schon gegangen waren. Es gab da also einen Anknüpfungspunkt.
Da kam dann wirklich die Idee, er hört viele Podcasts und ich höre viele Podcasts, lass uns doch selber einen Podcast machen. Und dann haben wir relativ zeitnah dann angefangen vorzuproduzieren, dass wir irgendwie auch versuchen, eine Linie zu finden. Ja. Und genau das, dieses Vorproduzieren, hat uns, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Folgen vorproduziert, hat dann dafür gesorgt, dass wir tatsächlich erst fast ein Jahr später, also um genau zu sein, 10 Monate später, wirklich erst angefangen haben, dann zu veröffentlichen, und haben natürlich auch dabei festgestellt, es hat sich viel geändert in diesen 10 Monaten, also wir selber unsere Gespräche anders strukturiert haben, sodass auch ein paar Folgen im Keller gelandet sind, also die niemals veröffentlicht worden sind.
Ein paar Leichen. Ja, das schlich erstmal so am Anfang und das tut es jetzt nicht mehr. Hier sind wir und ich bin übrigens zufrieden mit dem Namen Nostromo-Verschwörung.
Ich wollte tatsächlich gar nichts Abfälliges sagen. Die Idee kam ja vor allem auch von mir. Ich finde den Namen tatsächlich absolut schmissig und es drückt genau das aus, was es ausdrücken soll. Wir sind halt Filmliebhaber und wir mögen Genrefilme und damit kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen, finde ich. Okay, das war heute ein sehr langes Vorgespräch und wir sind beim Namen Nostromo-Verschwörung. Nostromo, es hat was mit Ehen zu tun und ich würde sagen, wir können doch einfach mal in Richtung Film vorbrechen. Sprechen über Ehen aus dem Jahr 1979 von Ridley Scott.
Mein Geburtstag. Fred,
bevor wir zusammenfassen, um was es geht. Ich habe eine sehr schöne Vergangenheit mit diesem Film und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich müsste lügen, den Film bestimmt 30 bis 40 Mal irgendwas in der Art gesehen zu haben.
Das ist ordentlich.
Weißt du denn noch, wann du das erste Mal Ehen gesehen hast? Und welches Gefühl du dabei hattest, also was ist so deine Vorerfahrung mit Alien?
Ich habe den Nachfolger Aliens von Herrn Cameron zuerst gesehen. Da habe ich noch eine starke Erinnerung dran. Das war im Schullandheim in der 8. Klasse, glaube ich, haben wir da im Aufenthaltsraum mit so einem Fernseher und Videorekorder, die oben auf einem Schrank standen, alle da, oder was heißt alle, ein paar Interessierte, hauptsächlich Jungs, nachts da gesessen und den Film geschaut. Und faszinierend, meine erste Begegnung mit dem Film. Ich war hin und weg total gespannt. Dann kam irgendwann mal die Klassenlehrerin rein und schlug die Tür laut zu in einer passenden Szene, sodass so der ganze Raum schön zusammengeschrocken ist. Ja, und der Film ließ mich nicht los und ich wollte natürlich dann auch, glaube ich, von dem ersten von Alien dann eher noch gelesen, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, und war dann auch ganz heiß drüber, den Film zu sehen. Ich kann mich an das erste Mal schauen von Alien nicht direkt erinnern, an die Umstände, die Situation, wie lange das noch gedauert hat, bis ich den sehen konnte. Aber ich weiß, dass also Aliens stand bei mir sehr hoch in der Beachtung und ich fand den richtig geil und dann habe ich Alien gesehen und wusste nicht mehr oder konnte die nicht ranken und konnte nicht sagen, jetzt welcher ist besser oder schlechter. Der hat mich genauso geflasht und ich bin absoluter Alien-Fan, auf jeden Fall. Kein Nerd, aber ich liebe diese Filme und schaue die auch sehr regelmäßig, weil die einfach großartig und einmalig sind, beide. Und beide auf ihre Weise auch ein bisschen anders. Ja, und Alien, gerade das Ruhige, hat mich damals total gecatcht. Dass es nicht so schnell zur Sache geht wie bei Herrn Cameron und so. So eine monströse Mega-Action ist und wo gleich richtig aufgefahren wird, sondern dass da am Anfang zum Beispiel erstmal ganz ruhig die Kamera durch alle Sachen ganz langsam passieren und da eine wahnsinnige Spannung entsteht und da ganz viel mit ganz vielen Details gearbeitet wird. Ja, wie gesagt, ich kann mich leider nicht mal an meine Alien-Entjungferung erinnern, aber ich weiß, dass ich vom ersten Moment in love war.
Das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort und mir geht's ähnlich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen, der uns zuhört, das ZDF-Montagskino noch kennt. Das gab es wohl in der Zeit zwischen 1990, 91 bis 1993, 94 muss es das gegeben haben. Mhm. 94, 95, irgend sowas in der Drehe. Es kann sein, dass es 95 sogar ist. Ich habe auf jeden Fall 94, 95, da muss ich 10 oder 11 gewesen sein, eine ZDF-Montags-Kinofolge aufgenommen, nämlich die mit Alien. Und man nimmt den Film auf und dann muss man natürlich schauen, wann man relativ zeitig von der Schule nach Hause gehen kann, um sich dann in Ruhe den Film anzuschauen. Mhm. Kann ich mich noch entsinnen. Und weil ich es aber nicht aushalten konnte, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Film montagsabends aufgenommen und am nächsten Morgen hatte ich ganz schlimme Bauchschmerzen und konnte nicht zur Schule gehen. Und meine liebe Mutter musste mir einen Zettel für die Schule schreiben, dass ich nicht kommen kann, weil ich Bauchschmerzen habe. Und so konnte ich mir dann früh, während alle das Haus verlassen haben und es noch ein bisschen dunkel draußen war, konnte ich mir dann den Alien anschauen und der hat mich bis zum heutigen Tag nachhaltig beeinflusst, damals erschrocken wie fasziniert zugleich. Und es ist so ein Feel-Good-Movie im Sinne von, ich fühle mich da wohl, ich fühle mich da zu Hause, obwohl der Film alles andere als tatsächlich schön ist, also im klassischen Sinn, sondern er ist ja eigentlich dunkel und düster. Und hat mich auch zum Beispiel in meinem Drehbuchschreiben, der Art, wie ich Geschichten konzipiere, hat mich das auch ganz viel beeinflusst und eher so unterschwellig. Aber ich mag die Art und Weise, wie düstere Themen verhandelt werden. Und deswegen ist es für mich was ganz Besonderes, dieser Film.
Deswegen macht Nostromo-Verschwörung ja auch so einen großen Sinn.
Genau. Fun Fact, als ich meine Abschlussprüfung damals in der Schule gemacht hatte, hatte ich mündliche Prüfung in Kunst. Und wir sind dazu aufgefordert worden, die zwei Leute, die in der Kunstprüfung waren, jeweils zwei Vorträge vorzubereiten über einen Künstler, über den wir dann frei referieren sollten. Und ich hatte mich für einmal Caspar David Friedrich entschieden und Hans-Rudi Giger. Und eine von der in der Prüfungskommission saß, hat dann sozusagen die verkehrt rum Zettel dann eingezogen und das war dann Hans-Rudi Giger und dann musste ich dann vortragen und ein bisschen was erzählen. Und wie soll das auch anders sein? Ich habe meine Kunstprüfung mit einer 1 abgeschlossen.
Yay. Herr Giger, auf dem ein großer Teil der Designs in Alien und das Alien beruht.
Ganz genau. Okay, ich würde sagen, reicht. Wir steigen in den Film ein, wir fangen an und unterhalten uns ein bisschen über Alien. Allen voran, wer die Geschichte nicht kennt, wir fassen mal ganz kurz zusammen, um was geht's eigentlich in Alien. Ein Notruf lockt die Crew des Raumfrachters Nostromo zu einem unbekannten Planeten. Dort wiederum saugt sich ein fremder Organismus an einem der Männer fest. Dieser gelangt wieder an Bord und an Bord entwickelt sich der Parasit zu einer grauenhaften Bestie. Die Besatzungsmitglieder werden einen nach dem anderen der Kreatur zum Opfer fallen. Nur die zweite Offizierin, Ellen Ripley, bewahrt einen kühlen Kopf und nimmt den Kampf mit der grausamen Bestie auf.
Jo, schön kurz und knackig.
Das 10 kleine Jägermeister-Prinzip hier. Ich möchte das andere Wort nicht verwenden wollen. Reicht eigentlich auch, ich glaube, wer die Geschichte nicht kennt, an der Stelle sofort hier den Podcast anhalten. Schaut euch bitte diesen Film an und kommt wieder und hört uns unseren Podcast an. Oder die diversen anderen Podcasts, die drüber gesprochen haben. Sei es die Sine Couch, das Bahnhofskino und was weiß ich, wie viele Filmpodcasts es gerade aktuell gibt, die darüber schon gesprochen haben. Auf jeden Fall gefühlt alle. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt großartigen Beitrag dazu haben können, aber ich glaube, das ist nicht wichtig, denn unser Name kommt daher und
genau. Wir leiden nicht unter der Hybris, dass wir denken, dass wir da jetzt noch was Neues hinzufügen, sondern man kann ja auch nicht alle Podcasts hören. Für unsere 2000 Fans, die wollen halt von uns wissen, wie wir über Alien sprechen.
Vielleicht ergibt sich aber doch noch die ein oder andere Fragestellung und ein paar andere Sachen, die vielleicht jemand so noch nicht gesehen hat oder vielleicht eine andere Perspektive drauf wirft. Genau. Okay, kommen wir noch ganz kurz zu den Hard Facts. Wir haben es schon gesagt, der Film ist von 1979. Der Film wurde produziert und zwar von 20th Century Fox. Jo. Und das Produzententeam, das bestand aus niemand anderem als Ronald Shushet, Walter Hill und David Giler.
David Giler.
Genau. Die drei sind damit verantwortlich. Drehbuch kommt von Dan O'Bannon zusammen mit eben halt einem der Produzenten, dem Ronald Shushet. Dan O'Bannon hatte die komplette Grundstory. Der Film hätte eigentlich anders heißen sollen.
Oh, ich hab's vergessen. Weißt du noch wie?
Na, der achte Passagier.
Ach so, okay.
Hätte heißen sollen irgendwie. Und dann gab es noch Star Beast, gab es auch noch.
Ja, Star Beast, genau. Und der Dan O'Bannon, der hat nämlich vorher mit Carpenter Dark Star gemacht, genau. Den ich bis heute noch nicht gesehen habe. Der steht auf meiner Liste. Und ja, der wollte halt statt einem witzigen dann einen ernsthaften Alien-Film machen. Und der hat auch das Wort Alien reingebracht und quasi ab dann die Welt geprägt. Während Sting ja noch singt, wenn er von Alien singt, noch hauptsächlich die Ausländer meint. Alien in New York ist ab 79 ist das Alien der Außerirdische. Durch den Film.
Genau, Englishman in New York ist aber trotz alledem aus von 88.
Echt?
Jupp.
Ja gut, dass du das
sozusagen weißt. Schon, ja, ich bin ein riesengroßer Sting-Konnoisseur und
gut, ich hätte das jetzt, ich wusste es nicht, ich hätte es wirklich eher Anfang der 80er hingeschoben, das Album. Okay, dann
da war er noch mit The Police aktiv.
Dann hat er wohl geschlafen, das Ding. den Film verpasst. Aber Sting hat in Dune mitgespielt und Dune hatte ja auch einen großen Einfluss auf den Film gehabt. Da haben wir einen kleinen Nebenfakt, weil ja teilweise Leute in einer anderen Dune-Verfilmung von einem Herrn Jodorowsky mitspielen wollten. Bevor der dann
Jodorowsky. Jodorowsky, da gab es eine sehr schöne Doku, Jodorowskys Dune, die kann ich nur empfehlen, wie so ein Mammutprojekt mehr oder weniger, was diese eine Person da aufgestellt hat, zerschellt ist, aber dabei sind in diesem Entstehungsprozess so viele kreative Menschen zusammengekommen, dass die vielen kreativen Menschen in der Dune-Verfilmung natürlich dann auch mit von David Lynch zusammengekommen sind, aber auch hier bei Alien schon. Unter anderem auch der Hans-Rudi Giger.
Ach, der war für Dune mit am Start?
War mit vorgesehen, okay, genau. Sollte da halt auch mitmachen. Und viele Sachen, Set-Design etc., das gehörte auch mit dazu. Dann haben wir, ganz wichtig, die Musik von Jerry Goldsmith. Da ranken sich auch ganz viele Mythen und Gerüchte und auch ganz viel Wahrheit. Und Jerry Goldsmith hat aber auch irgendwann viele Interviews gegeben und hat nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes an Herrn Ridley Scott gelassen, der seinen wunderschönen, tollen Soundtrack zerstückelt hat. Den Soundtrack bekommt man tatsächlich auch nur in der original konzipierten Variante. Also es gibt sozusagen nicht das für den Film zerstückelten Cut, das gibt es tatsächlich nicht. Wenn man das weiß, wenn man den Soundtrack schon oft gehört, dann ich habe den sehr oft gehört, und sich dann den Film anschaut, dann merkt man, dass der zerstückelt ist. Wenn man darauf achtet, wenn man sich auf den Film einlässt, passt es ganz genau hin. Und ich glaube, Ridley Scott wollte jetzt hier nicht der Kunst von Goldsmith reinfuschen, sondern er hat halt einfach ganz klar sein Ziel verfolgt und wusste ganz genau, das passt jetzt an der Stelle, das passt jetzt an der Stelle und hier will ich das und das und das haben.
Genau.
Und die Opening Credits, die ich übrigens mir vor Aufnahme dieses Podcasts nochmal extra angeschaut habe, die so stimmungsvoll sind mit diesem düsteren, minimalistischen Thema. Dieses ganz Einfache. War ganz anders konzipiert. Es wäre viel orchestraler, viel voller gewesen. Und das kann ich mir tatsächlich so nicht vorstellen. Ich finde das, wo Ridley Scott nochmal gesagt hat, nee, Jerry, du musst hier nochmal ganz kurz ein bisschen minimieren, ein bisschen, es muss düsterer klingen. Ich finde das tatsächlich besser als das, was Goldsmith da ursprünglich dafür geplant hat.
Gut, ich kenne jetzt den Original-Soundtrack nicht, aber jetzt, ich glaube, in irgendeinem Interview hat Goldsmith dann auch gesagt, er hatte irgendwie einen total geilen Soundtrack gemacht, und dann kommt der Ridley Scott an und sagt, er möchte das viel einfacher und viel düsterer, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt irgend so ein Standard-Grusel-Dings gemacht und alle sind jetzt total begeistert und ich finde es scheiße. So in der Art hat es gesagt. Und so ist auch, wenn du dann alle, die jetzt in den Interviews zu Wort kommen, stehen total auf den Soundtrack, nur der Herr Goldsmith selber nicht.
Ja, aber man sollte trotzdem den Original-Soundtrack sollte man auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Das macht schon ganz viel Sinn. Man hört das schon alles raus, aber Ridley Scott hat sich, ich sag vorsichtig, aus diesem ganzen Berg an Musik hat er sich sozusagen das rausgesucht, was er am besten fand und dann dem Film unterschnitten. Das trifft es eigentlich schon. Also wir hören sozusagen nur einen Auszug von dem, was Goldsmith da eigentlich insgesamt komponiert hat. Mhm. Genau. Kamera. Derek Van Lind / Ridley Scott.
Steht das da und, mit Schrägstrich?
Nee, das eben
nicht. Das sagst
du
jetzt, und, genau.
Ja, das sage ich jetzt. Und da würde ich vielleicht dann später dann nochmal mit drauf eingehen. Mhm. Ne? Warum, wieso? Weil es steht nirgendwo da. Aber für die, die sich irgendwann mit dem Film Poltergeist mal auseinandergesetzt haben, ist der Film von Tobe Hooper oder ist der jetzt von Steven Spielberg? Und hier können wir das auch ähnlich sehen. Sprechen wir aber nachher drüber. Genau. Ansonsten, Besetzung. Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Ian Holm, Harry Dean Stanton, John Hurt, Veronica Cartwright, Japet Kotto, dann haben wir Bolachi, Badejo, ach du meine Güte, kannst du es besser aussprechen?
Nee.
Genau, der Typ im Ehenkostüm, den haben wir hier. Und genau, und Helen Horton kann man vielleicht noch Honorable Mention als die Stimme der Mutter, Mutur, erwähnen. Und damit haben wir sie eigentlich alle zusammen. Der Film wurde gedreht auf Panavision-Kameras und zwar auf verschiedenen, auf drei Stück, alle verschieden, von groß bis klein, im anamorphischen Filmverfahren. Und zwar in der Ratio 2.39:1 auf 35 mm Eastman, nicht Kodak Eastman, ja, vor dem Zusammenschluss noch auf Eastman Filmen. Und der Film ist dann aufgebläht worden für eine 70 mm Version. Das wurde hinterher gemacht. Das ist ungefähr wie wenn wir heute in Full HD filmen oder in 2K filmen und das Ganze auf 4K hochskalieren. Mhm. Sowas ähnliches hat man damals auch schon gemacht. Genau. Soll eigentlich soweit reichen. Dann steigen wir mal in den Film ein. Fred, willst du anfangen? Fange ich an?
Ich fange an. Wunderschönes Opening. Hatte ich auch gestern erst noch gesehen. Es war übrigens eine wahre Bereicherung. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte ja erzählt, ich hatte so eine Doku da bei YouTube rausgesucht und habe irgendwie 12:30 mal gedacht, zum Einschlafen fange ich jetzt mal an, die Vorbereitung für unsere Folge heute. Habe da diese YouTube Doku, ich glaube Beast Within oder so ähnlich heißt das, und angeschaltet und es war, da redeten halt einfach Leute, es waren keine Untertitel dabei, und mein Englisch ist jetzt gut genug, dass wenn ich wach bin, dass ich da hätte halbwegs folgen können und vielleicht nicht alles mitkriege, aber halt so, weißt du, 12:30 so zum Einschlafen dachte ich so, was ist denn das für ein träger Scheiß? Und dann habe ich festgestellt, dass ich habe den Film ja digital gekauft, dass da auch alles an Extras dabei ist, alles was nur geht. Cool. Und auch sämtliche, also mehrfach Audiokommentare und es gibt irgendwie zum 40-jährigen Jubiläum gibt es da Fan-Kurzfilme, die da mit drauf sind. Ich bin gar nicht dazu gekommen, alles zu schauen, was da geht. Und wo wollte ich jetzt hin? Genau, dann bei den Audiokommentaren sagen die so schön, da haben die, wenn der Film anfängt, so ganz ruhig, baut sich die Schrift so auf von Alien und dass sie da auch ewig überlegt und gesucht haben, wie die eigentlich ein gutes Intro machen, hatten überlegt, das mit Knochen, Blut und Gedärms zu machen und letztendlich ist das, trifft dieses Intro die Stimmung einfach perfekt. Also der Ridley Scott hat auch selber gesagt, das ist Intro und der Schriftzug, glaube ich, so, dass er so ein passendes nicht nochmal in seiner Karriere hatte. Und ich finde, das trifft's. Also wenn man dann noch überlegt, wenn man die Filme chronologisch gesehen hätte oder wenn man das Glück gehabt hätte, damals, nachdem gerade Star Wars rausgekommen war und die Science-Fiction-Filme alle am Anfang stehen, dann diesen Film zu sehen, ich glaube, man hätte von der ersten Sekunde an gewusst, dass man hier dass sich hier eine neue Ära auftut im Filmemachen.
Ach ja, und dann sollte man vielleicht noch erwähnen, wer das Intro eigentlich gemacht hat, denn das hat niemand anderes als Saul Bass gemacht, der auch schon für Hitchcock-Filme wie zum Beispiel Psycho und Vertigo auch da schon die Intros gemacht hat.
Okay, der Name war mir kein Begriff, die Filme natürlich schon.
Ganz genau. Ich habe auch hier bei mir im Büro das Vertigo-Plakat, das Filmplakat von ihm als riesengroßen, was ist das, A1-Druck habe ich da auf Karton. Absolut stunning.
Stunning. Was wir am Anfang vom Film vielleicht gerade sagen können noch, wir befinden uns in der Zeit, in der Star Wars gerade rausgekommen ist und gehypt wurde und auch der Mensch, der bei 20th Century Fox, Alan Ladd, verantwortlich war für Star Wars, ist dann auch verantwortlich für Alien. Und es war, die haben nicht viel Kohle gehabt. Es hat wohl an allen Ecken und Enden gehapert, um weniger als 10 Millionen, obwohl das schon dann verdoppelt wurde zwischendurch. Aber man kann davon ausgehen, dass vor Star Wars so eine Story wesentlich weniger Geld bekommen hätte und nicht so ausgesehen hat. Mhm. Also im Grunde genommen, vor Alien auf der Kielwelle von Star Wars mit auf dem Hype. Und dadurch war es überhaupt möglich, so einen Film zu machen, der aussieht, als hätte er locker dreimal so viel gekostet.
Und da gab es einen witzigen Funfact noch dazu, als der Film dann an Ridley Scott angetragen worden ist, der die Leute auch sehr, sehr, sehr gut beeindrucken konnte, indem er dann natürlich gleich ein paar Concept Arts angefertigt hatte zu dem Film. Mhm. Hat er auch gesagt, wie viel ist das Budget? 11 Millionen? Das mache ich euch auch in 8. Und damit war dann sozusagen auch der Zuschlag, dass sie dann hinterher noch ein paar Millionchen gebraucht haben, aber war trotzdem noch unter dem eigentlichen Budget. Also er war tatsächlich noch drunter, unter dem, was eigentlich vorhanden gewesen wäre. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Ruf, der mit Ausnahme von Blade Runner Ridley Scott bis heute auch noch anhaftet, dass er sozusagen in Time und on Budget arbeitet und meistens sogar auch noch unter dem Budget arbeitet, weil er sehr effektiv und effizient arbeitet.
Nicht schlecht, genau. Wenn man überlegt, was da für Arbeit drin steckt. Also was für Teilverliebtheit auch.
Ganz genau. Nach dem Credits, nach dem wunderschönen Credits, das sind wirklich, wie ich finde, auch die stimmungsvollsten Credits, die ich mir gerne jedes Mal wieder anschaue und nie langweilig werden und mich auch in die Stimmung des Films toll reinziehen. Mhm. Es ist schade, dass es das heutzutage viel zu selten gibt. Geht es eigentlich schon los? Wir kriegen das Schiff gezeigt, die Nostromo kriegen wir gezeigt.
Und damit eigentlich etwas, was im Cast auch mit aufgeführt werden sollte, denn ich behaupte mal, dass die sehr intensiv mit dem Schiff interagieren und dass das eine sehr wichtige Rolle spielt in dem Film. Dass es eigentlich schon fast mit in den Hauptrollen aufgeführt werden müsste.
Genau, deswegen hatten wir es ja vor uns auch mit, ich hatte es vor uns extra mit aufgezählt, als ich die Besetzung durchgegangen bin, habe ich auch Helen Horton als die Stimme von Mutur gleich noch mit aufgezählt, denn die wird viel im Mittelpunkt stehen, mit der wird viel gesprochen und genau, aber was ist denn die Nostromo eigentlich für ein Schiff?
Es ist ein Frachtschiff und man kann da auch diesen Film als einen Trucker-Film im All beschreiben, so haben ja auch die Macher das selber ein bisschen gesagt und genauso fühlt sich's auch an. Es ist ein Frachtschiff, das unterwegs ist im All und es wird einem als knarziges, altes Schiff präsentiert, das wahrscheinlich schon ein paar tausend Jahre gefühlt im Einsatz ist und durch die Weiten des Alls fliegt. Und wir haben dann diese eine Szene, wo mein Seelenverwandter Brad, Harry Dean Stanton, in diesem Raum ist, kurz bevor er vom Alien hingelünscht wird und es Wasser tropft überall runter, Kondenswasser. Also das Schiff ist einfach nicht niegelnagelneu, das ist keine Enterprise, wo schön ein Teppich ausgelegt ist und alles schön frisch geputzt ist, sondern es ist so ein, naja, es gibt Räume, die sind ein bisschen sauberer und es gibt Stellen, die sehen eher aus wie das Klo auf einer Autobahnraststelle, so in der Art. Aber alles schön im Used-Look, ja.
Mhm. Das ist, glaube ich, Bestandteil der meisten Analysen zu diesem Film. Dieses ganze Raumschiff, wie es aufgebaut ist, was das für eine Bedeutung hat. Diese Szene, wo die dann aufwachen aus diesem Hyperschlaf, die ja sich gleich anschließen wird, dass das wie so eine Geburtsszene ist, weil alles so steril und weiß ist. Und das steht dann im Kontrast zu diesem schmutzigen, dreckigen Raumschiff, wo die dann sozusagen in dieser düsteren Welt halt rumlaufen und sozusagen schon als Mini-Parabe schon am Anfang dem Film schon voransteht. Da ist so viel da drin, was entweder reingelesen wird, reingelesen werden kann. Ich finde, und ich bin mir auch ziemlich sicher, da ich Ridley Scott wirklich für einen sehr cleveren und vor allen Dingen geschickten Inszenator halte, der das meiste halt aus minimalen Sachen schöpft. Also ist eher ein Minimalist, auch wenn er mit viel Budget umgehen kann. Aber er braucht nicht viel Story, um da sozusagen das mit Bildern aufzuladen. Und die wiederum sorgen bei uns halt in den Köpfen, dass wir Assoziationen herstellen können, dass wir Bedeutung reinlesen können. Er nimmt sich sehr viel Zeit dadurch, dass er auch selber Grafikdesign studiert hat, dass dann eben halt auch die Figuren, die die Person umgeben, Form annehmen, die auch wiederum aufgeladen sind. Und das zeichnet sozusagen auch den Film aus. Wir haben also ganz viele Formen, die eine Bedeutung haben, die irgendwas für uns, also irgendwas auslösen. Und ich glaube, da kommt das auch wahrscheinlich auch her, dass man ganz viel über diesen Film zu lesen und zu hören findet und ganz viele Meinungen auch dazu auch hat.
Das sieht man. Ja, das sieht man. Der Film fängt auf jeden Fall ganz schön ruhig an mit einer Fahrt durchs Schiff, bevor dann die Aufwachszene kommt. Also zuerst haben wir das ruhige, dunkle Schiff. Und dann fährt es dann ins Cockpit, da haben wir die Helme, wo wir dann sehen, dass auf einmal da irgendwas anfängt zu flackern und sich irgendwelche Informationen vorbeirauschen. Ich weiß nicht, wie detailliert du reingehen möchtest. Man kann in jeder verdammten Szene in diesem Film viel reinlesen oder viel raussehen, weil direkt zum Beispiel gesagt haben, da, dass das so aussehen sollte, als wenn da die zwei Bildschirme miteinander kommunizieren.
Dass das automatisch geflogen wird. Das war die Assoziation, dass dieses Raumschiff automatisch geflogen wird. Und von diesen Helmen wird er dann später mit einer weiteren Kamerafahrt ja dann zu diesen Kälteschlafkammern ja dann gefilmt, genau. Wo wir dann dort dann sehen, wie die dann halt aufwachen, dass man sieht, alles klar. Jemand hat automatisch das Schiff geflogen, irgendein Computer. Ne? Genau. Und jetzt sehen wir die Crew, die geweckt wird.
So genau. Sieht's
aus. Dann haben wir auch schon einen Schnitt. Wir sind beim Frühstück. Wir lernen hier die Crew kennen. Alle sind dabei. Ich habe diesen Film mehrfach in Deutsch wie Englisch geschaut, weil meine frühesten Erinnerungen aber trotzdem irgendwie deutsch sind und die Synchro gut ist und im Englischen ist nicht viel anders gibt. Es ist nicht so viel Text. Es ist vor allem auch ganz viel Exposition. Die Dialoge halten sich auch wirklich in Grenzen, also die Wortgefechte. Ich schaue es eigentlich immer auf Deutsch. Das ist auch wie beim Weißen Hai, das sind Filme, die schaue ich irgendwie immer auf Deutsch. Da stört mich in keinster Weise. Und vielleicht ganz kurz noch zwei, drei Worte zur Synchro. Sigourney Weaver wird hier noch von der guten Halgard Brockhaus gesprochen. Und kennt noch jemand Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen? So ein RTL-Arzt-Sendeformat, Arztserie. Genau, der Sigmar Solbach, der synchronisiert hier den Tom Skerritt.
Oha.
Ganz genau. Morgens von Gardo hat den Ash, der auch Bilbo gemacht hat und auch hier in Was ist das from Hell, der eigene Standard-Synchronsprecher von Ian Holm war, auch hier gesprochen. Schöne, angenehme Stimme. Ansonsten altbekannte Gesichter, Frank Laubrecht ist mit dabei, Helmut Kraus, die großen Helden der alten Synchrongarde. Ich mag die 70er, 80er Jahre Synchro oder auch 60er, das waren noch tolle Stimmen. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich heutzutage im Kino bin, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, so ein zum Brei zu hören, aber das, glaube ich, hatten wir auch schon mal thematisiert, dass der Synchronisationsprozess, dadurch, dass sich allgemein dieser Prozess des Synchronisierens sehr verändert hat, dass die nicht mehr zusammen im Studio stehen, sondern eben halt alleine da sind. Und okay. Da auch ein bisschen fehlt sozusagen diese Stimmung, die Schauspieler untereinander haben, oder in dem Fall die Synchronsprecher, die fehlt, die geht verloren.
Ich mag auch neuere Sachen lieber im Original hören, wenn das möglich ist. Ich finde dann, wenn ich mal eine Synchro höre, das oft fühlt sich das nicht so gut an. Auch wenn Tonqualität und insgesamt die Synchro, also was die Synchronizität zum Beispiel angeht, sind die Deutschen ja immer noch Weltmeister. Wenn du da in anderen, ja, in anderen Staaten guckst, die haben nicht so ein hochwertige Synchro wie wir, die dann total neben dem Mund geredet wird und was weiß ich was. Und an sich haben wir eine gute Synchro im Weltvergleich, aber es fühlt sich einfach nicht so gut an. Ich bin natürlich auch mit den alten Synchros aufgewachsen und da hat man das Gefühl, dass das, es klingt nicht so clean, es klingt irgendwie lebhafter.
Genau. Aber weiter eine Geschichte, wir sind ja gerade noch beim Frühstück, die Crew ist gerade aufgewacht und die Crew erfährt jetzt mehr oder weniger, dass sie ein bisschen zu früh dran sind. Die sind ja gerade mit ihrem ganzen Erz, was sie da an Bord haben, auf dem Weg zur Erde. Und jetzt erfahren die, dass die ein paar tausende Millionen Kilometer noch zu weit von der Erde entfernt sind. Und warum? Da wurde irgendwo ein akustisches Barkensignal, ein Notruf empfangen. Und jetzt wird der Crew hier offortet: Leute, in unseren Verträgen steht drinne, dass wenn irgendwo ein Signal eines eventuell fremden Lebewesens Ursprungs herkommt, müssen wir dem Ganzen nachgehen. Und da sehen wir hier auch wie die Figurenkonstellationen sind, also dass sich hier der Tom Skerritt als Captain Dallas hier vor seinen Leuten halt auch durchsetzt. In dem Fall sind das hier Harry Dean Stanton und hier Beth Cotto, die da hier so ein bisschen Kontra geben wollen, aber der kriegt die da eigentlich ganz gut gefasst. Und Ian Holm wurde auch schon ein bisschen dargestellt, der hier genau dazwischen steht und uns diese Informationen sehr nüchtern und trocken vorträgt. Ja, und dann wird alles in die Wege geleitet und wir müssen Richtung LV-426 fliegen und diesem Signal mal nachgehen. Jetzt ein kurzer Zwischeneinschub, und zwar, es gibt die Kinofassung und es gibt einen sogenannten Director's Cut. Ich sage bewusst so genannt, denn Ridley Scott ist mit seinem Original-Kinofassung absolut zufrieden und hat damit keine Probleme gehabt. Und es ist genau die Version, die er sich heute auch gerne noch selber angucken würde. Ja, im Zuge des digitalen Zeitalters hat er sich dafür aber entschieden. Es gab damals die Quadrologie, die ich übrigens auch zu Hause habe. Das sind 4 Filme auf DVD plus 5 weitere DVDs mit Bonusmaterial. Mhm. Das heißt also zu jedem Film eine CD und dann nochmal eine 9., wo auch nochmal gesammelte Werke drauf sind. Und da sagt er natürlich auch dort schon im Vorprogramm, jetzt hatte ich hier die Möglichkeit, das Material nochmal durchzuschauen, ein paar Szenen zusätzlich mit reinzunehmen und dafür ein paar andere Szenen zu verschlanken. Und ich weiß nicht, welche Version du geschaut hast. Hast du die Kino-Version?
Also gestern habe ich die Director's Cut geschaut und es war ein bisschen undurchsichtig vom Ansteuern, wo jetzt was da ist. Ich glaube, ich habe die Director's Cut gesehen. Die sind ja nur, es sind, glaube ich, tatsächlich 12 Minuten irgendwie Unterschied, ne? Hat Ridley Scott da vorher gesagt. Aber ich weiß jetzt leider nicht.
Nee, es sind 3 Minuten eigentlich.
Echt? Okay, ich erinnerte mich jetzt was anderes, was er gesagt hat. Ich habe, wie gesagt, mit Audiokommentar geschaut und war zum ersten Mal und war gestern dann mehr mit dem Audiokommentar beschäftigt und was da an Inhalt rüberkommt und habe jetzt nicht so drauf geachtet, was die Änderungen sind und was, ob ich das mitkriege.
Hier geht es, weil ich es gerade jetzt selber unterbrochen habe, genau an der Stelle, wo man jetzt sozusagen zurückfliegt, hier kriegen wir sozusagen so eine von diesen Szenen mit erweitert, und zwar, wie die dieses Barkensignal nochmal abhören, wie die nochmal dastehen und versuchen rauszufinden, was das ist, wo die eigentlich sind, ganz genau, versuchen ja selber noch das rauszufinden, und dann wird ja dann schon der Flug koordiniert, also das ist eine von den Szenen. Wir gehen weiter, wir springen jetzt mal einen kleinen Teil, und zwar sind wir jetzt schon im Landeanflug auf LV-426. Schiff kommt ein bisschen Turbulenzen rein und landet ein wenig unsanft auf dem Boden von LV426. Und dort ist es ein wenig zugig und ein wenig rau. Ein sehr trostloser, düsterer Planet. Es stürmt dort und die Außenatmosphäre ist jetzt nicht unbedingt lebensbejahend. So, das heißt also, wenn man rausgehen wollte, um dem nachzugehen, müsste man auf jeden Fall Schutzklamotten anziehen. Und das passiert ja auch. Es wird ein Außenteam zusammengestellt.
Da ist was Atmosphäre, wie du sagst, irgendwie war da der Kommentar von irgendjemandem, da ist noch gar keine Atmosphäre, als sie mit dem Raumschiff den Anflug haben und Ridley Scott einfach gesagt, ist mir egal, ich brauche das, um zu sehen, um zu verdeutlichen, was da passiert. Der hat wohl mit ganz viel Rauch insgesamt gearbeitet und hat dann zum Beispiel dann auf dem Planeten irgendwie ewig rumgewetelt, selber mit einem Fächer, um den Rauch richtig gleichmäßig verteilt zu haben, um so eine richtig dicke Luft da zu schaffen, auch optisch. Fand ich wahnsinnig faszinierend.
Weil du es jetzt gerade sagtest, die Außenszenen, also das, was man von dem Planeten sieht, das sieht man ja eigentlich, wenn man es so will, immer nur von irgendwelchen Monitoren, nie selber mit der Kamera draußen oder irgendwelchen digitalen Anzeigen. Mhm. Und da hat Ridley Scott auch gesagt, dass das die einzige Möglichkeit war, hier eine bedrohliche Stimmung zu schaffen, denn das Set, das abgefilmt, hätte das lächerlich ausgesehen
aufgrund. Ja. Es war irgendwie zu klein alles.
Größenverhältnisse. Und ich finde, das ist tatsächlich wirklich bemerkenswert, denn es funktioniert. Denn er hat es in dem Fall mit einer Videokamera einfach nur abgefilmt. Also ein Monitor hat er einfach nur abgefilmt, die sozusagen diese Kulisse da gerade abfilmt, also gerade filmt. Und das ist dann das Bild, was wir dann im Film sehen. Das heißt also schemenhaft, das sind dann immer Artefakte drin, also diese typischen Videokopie-Artefakte sind mit drin, Übertragungsinterferenzen und sowas. Und wir sind sozusagen immer abgelenkt, versuchen uns drauf zu fokussieren, aber es gelingt uns nicht und wir können das nur erahnen. Und das, was wir erahnen, schafft ein ganz anderes, düsteres Bild. Und dazu kommt dann natürlich auch noch dieser Sound, den dieser Planet halt macht, dieses Heulen da draußen von dem Wind. Und das Atmen des Schiffs, also dieses Schiffsmotor, den man trotzdem noch hört, der immer noch irgendwie noch da ist. Und das Ganze, das schafft wirklich so eine unheilvolle Stimmung. Und da kommt dann noch diese ganz dezente Soundtrack von Goldsmith noch mit rein. So ganz da kommt er noch mit in das Sounddesign mit rein. Aber schon allein Sounddesign und das, was wir da an Bildern sehen, das ist schon ausreichend, um das zu charakterisieren, dass es da unten vielleicht doch nicht so cool ist und dass es vielleicht doch kein Notsignal ist, sondern vielleicht irgendwas anderes. Aber das findet ihr jetzt das Außenteam raus. Das Außenteam besteht aus der Captain, Dallas und Lambert.
Ach, Lambert war es, genau. Die drei gehen raus. Die haben ja auch fahren dann auf dem Fahrstuhl nach unten und da hat dann Ridley Scott, die haben zwar irgendwie einen 20 Meter hohen Landefuß bauen lassen und das wirkt ihm noch zu klein. Und da hat er einfach seine Kinder und die vom Kameramann die Kinder in Raumanzüge gesteckt, damit der Landefuß noch größer aussieht. Das sind so schöne Facts, die den Film nochmal ganz anders wirken lassen. Mhm. Und mit was für Tricks sie da gearbeitet haben, wie dass sie irgendwie die Anzüge dann so festgezurrt haben, dass die Kinder, die Bewegung von den Kindern erwachsener aussehen. Und noch ein Fact, es war in den 70er Jahren, die konnten die Raumanzüge nicht so bauen, dass die Leute in ihren Luft bekommen haben, in ihren Helmen. Und die sind erstens immer beschlagen, damit hatten die Probleme. Das sieht man auch ziemlich oft im Film, macht natürlich aber auch eine geile Optik. Und gleichzeitig standen die immer ganz kurz davor, ohnmächtig zu werden, weil nicht genug Luft in die Helme reingekommen ist. Was jetzt wohl möglich war, war damals einfach technisch und vom Geld her wohl auch nicht drin. Ja, und so stolpern die da auf dem Planeten rum, mit der Videokamera gefilmt eben und dann kommen dann in dieses geile Raumschiff, das schon von außen so schön wie so ein Hufeisen aussieht und dann kommen da rein und befindet sich in einer komplett neuen Welt.
Genau. Das sieht alles aus, das kann man ganz schwer in Worte fassen. Das ist, das fühlt sich an wie so eine feucht-warme Höhle, aber so schwarz aus so einem schwarzen Lavagestein irgendwie auch. Und wie als wären in der Wand, wie in Kutna Hura, als wären das irgendwelche ganz komischen Skelette oder
ja,
Knochen.
Ja, als würde man durch die Innereien von einem Dinosaurier oder sowas laufen.
Ne, so versteinerte, versteinert ja. Irgendwie so. So sieht das alles auch aus und dann winden die sich dann durch viele Höhlen und Gänge, finden dann irgendwo eine Luke und da seilt sich dann durch die Luke, seilt sich dann der Kähn ab und der kommt dann in eine riesengroße Halle.
Ja.
Und die ist, in dieser riesengroßen Halle ist so ein Boden und der ist mit so einem schwarzen Laser, ist der sozusagen so ein bisschen so bedeckt. Und unter diesem blauen Laser, da befinden sich irgendwelche komischen Eier.
Ja, und in dem Raum steht auch ein riesengroßer, toter, versteinerter Typ, der Navigator.
Nee, das ist doch der Raum. Stimmt, das ist der Vorraum noch davor. Die kommen erst in so einen großen Raum, wo die diesen...
das ist davor, bevor der Luke, genau. Und das ist ja nicht ganz unwichtig.
Zumindest für das, was dann irgendwann später mal noch kommen soll.
Ja. Na, es ist in dem Film ist es halt, es ist halt Wahnsinn, wie viel Aufwand dafür betrieben wurde. Da wird es ja nicht mehr, später nicht mehr aufgegriffen. Da ist dieses Raumschiff, da ist dieser Typ, wo du denkst, jetzt okay, jetzt lerne ich eine neue Zivilisation kennen oder sowas. Und das bleibt so ein Mythos in den ersten Filmen.
Mhm.
Dieser Navigator, der da versteinert in... Also sieht einfach nur geil aus, das Ding da rumsitzt und du weißt nicht, warum, was, du weißt nicht, gehört er zu den was Aliens das? Dazu oder ist der von den der Aliens überfallen?
Du weißt ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts, dass es irgendwelche Aliens gibt.
Jetzt zu dem Zeitpunkt weiß es nicht, aber jetzt so hinterher, wenn man den Film gesehen hat und sich dann denkt, okay, und was hat er jetzt damit zu tun und was ist auf, wo kommt die Aliens jetzt her? Wenn der Film einen beschäftigt, gibt er einfach nicht genug Anhaltspunkte, um sich irgendwie festzulegen, sondern du kannst dann ewig nachdenken, wo das Alien und also was das Alien mit diesem Navigator und dem Raumschiff zu tun hat.
Mhm. Und da ist ja auch schon so ein kleines Foreshadowing, da gibt es ja in diesem versteinerten Alien gibt es da irgendwie so ein Loch drinne, aber kein Einschussloch, sondern irgendwas, was von innen nach außen halt rauskam.
Mhm.
Da gab es sozusagen da schon so ein kleines Foreshadowing.
Muss man erstmal sehen, genau, weil man da achtet man ja noch nicht drauf, ja, genau.
Genau. Und genau, danach geht es ein bisschen weiter. Dann finden die tatsächlich das Loch, wo sich dann Kane abseilt und der kommt dann in diese Höhle, von der ich gerade gesprochen habe, mit dem blauen Laser. Der blaue Laser, der war geborgt. Denn im Nachbarstudio hat eine Band ihr Live-Set gerade geprobt und haben einen neuen Laser ausprobiert. Und die Band war The Who. Selbstverständlich ist es The Who.
Wer? ja. Wortwitz. Wortspielkasse.
Ach was.
der Witz muss man erklären, sonst kann man nicht drüber lachen.
genau.
genau. The Who, zufällig, genau. Und genau wieder so ein Zufall. Im Nachbarstudio probt diese Band mit dem Laser. Ridley Scott holt den Laser ran und der bringt nochmal so eine extra geile Note rein.
Mhm, ganz genau. Dann passiert, was passieren muss. Der guckt dann halt einfach runter, was sind das für komische Gebilde? Sieht irgendwie aus wie Eier. Da bewegt sich was und zack, puff, ganz schneller Schnitt. Das sind, glaube ich, 5 Schnitte in dieser Szene, wo der Facehugger rauskommt, also 5 schnelle Schnitte, um dir zu simulieren, dass da ihm jetzt was ins Gesicht springt. Übrigens, dieses Vieh, was man da sieht, also diesen Facehugger, ne, den du da in dem Ei da drin siehst, diese Bewegung, die das macht, das macht Ridley Scott selber mit seinen Händen.
Ach so, okay.
Das sind seine Hände, genau. Und die haben auch diese Szene verkehrt rumgedreht in dem Ei selber. Das sieht so aus, als würde sozusagen von dem Ei irgendwie Wasser wegtropfen. Ganz merkwürdig. Mhm. So, genau. Ja, der Facehugger fliegt ihm ins Gesicht und dann haben wir einen Umschnitt. Wir sind im Raumschiff, die Verbindung ist abgebrochen. Ian Holm hört von der Außencrew nichts mehr. Aber jetzt kommt dann doch wieder was. Das heißt also, die Außencrew kommt dann doch wieder zurück und melden sich und meinten so, wir möchten jetzt dringendst an Bord, denn wir haben hier einen Verletzten. Irgendetwas hat sich an einem festgemacht und möchten gerne bitte rein. aber da gibt es ja die Quarantänevorschriften und hier stellt sich Ripley als erster Offizier quer, denn die hatte jetzt die Verantwortung für das Raumschiff, denn der Captain ist ja draußen und die sagt, ihr kommt hier nicht rein. Und da sehen wir eine Szene, die habe ich so als Kind damals so nicht verstanden, heute verstehe ich sie natürlich. Der Ian Holm sagt sich so, ja, ist egal, alles für die Wissenschaft, lassen wir jetzt mal rein und macht dann doch die Tür auf. Also er widersetzt sich hier ganz klar einem Befehl. Ganz genau. Lässt die rein und dann dürfen wir natürlich jetzt ein bisschen Mäuschen spielen. Wir schauen uns jetzt ganz genau an, was ist denn da eigentlich dem ins Gesicht geflattert. Denn seit diesem Angriff von diesem Vieh, diese 5 schnellen Schnitte, die wir gesehen haben, bis dahin sehen wir eigentlich gar nicht, was da wirklich passiert ist. Das heißt also wirklich von dem Anflug aufs Gesicht, bisschen er liegt auf der Bank, sehen wir eigentlich gar nicht, was passiert. Jetzt liegt der da in der Krankenstation und da hat er irgendwie so eine riesengroße, überdimensionale, ekelhafte Monsterhand, die da auf seinem Gesicht sich festsetzt. Aber er atmet noch und scheint noch zu leben. Und da guckt man dann eben halt, wie man das eventuell runterkriegen kann. Und dabei stellt man ja auch irgendwas ganz Besonderes fest, Fred.
Na, erstmal, das, was ich erstmal feststelle, ist, dieses Design von diesem Facehugger ist so geil eklig. Das löst so viele Ohrängste aus, dass man, das macht den Film auch mit. Es ist fast sogar noch schlimmer als das Alien an sich. Dieses Vieh, was aus dem Aliens Gesicht springen möchte, sich da festklebt, dann hat es seinen Schwanz um den Hals geschlungen. Und wenn man versucht, das abzumachen, wirkt es ja die Luft ab, sodass man sich abmachen kann. Dann schauen die schauen erst rein, ne, und sehen dann, dass da ein Schlauch in den Mund reingeht, also dass das da offensichtlich irgendwas, also nicht nur auf dem Gesicht drauf sitzt, sondern sich direkt in das Magen-Darm-System einschleust von John Hurt, von Kane. Ja, das ich glaube, da bis dahin wissen sie aber noch nicht, was das genau zu bedeuten hat, logischerweise.
Genau, und dann sagt der Captain, okay, ich entscheide jetzt hier, dass sie das hier runterschneiden sollen. Darauf wollte ich hinaus und dabei stellt man etwas ganz Besonderes fest.
Das ist dann das Nächste, okay. Wenn du darauf hinaus möchtest, das ist natürlich das Nächste wichtig, eine geile Szene, die mich auch als Kinder schon beschäftigt hat. Das Ding hat Säure als Blut. Das wirft natürlich viele Fragen auf, aber diese die Umsetzung, dass dann die Säure runtertropft, dann rennen die durch das Raumschiff, durch die verschiedenen Ebenen und gucken, wie das die Säure immer mehr sich da durchätzt und man dann Angst hat, dass es sich vielleicht durch die Hülle ätzt und man sich dann auch fragt, ja, warum, die erste Frage ist, warum tun sie da nichts drunter? Dann denkst du, ja, das ätzt ja alles weg und die können nicht reagieren, die gucken jetzt und du kannst es ja nicht einfach auffangen, macht ja keinen Sinn, es ätzt Metall durch, dicke Metallwände. Das macht dieses Vieh noch mal viel gefährlicher. Du kannst es halt nicht angreifen. Du kannst mit dem Vieh nichts machen. Versuchst es irgendwie anzufassen, erwürgt den den Menschen, auf den es drauf hockt, versuchst es loszuschneiden, ätzt es sich durch alles durch. Du kannst nichts machen. Du bist hilflos.
Genau, und das ist natürlich drehbuchseitig natürlich ein absolut toller Trick, ein toller Kniff, zu sagen, okay, schießt das Ding in die Steinzeit und dann ist halt gut, wenn du das halt machst. Ja. Ätzt sich das halt einfach auch überall durch und dann ist das Schiff dann halt auch fort und die Crew halt auch. Das heißt also, das hat eine sehr ausgeklügelte Verteidigungsstrategie, um den Film halt auch vor allen Dingen nicht so schnell zu beenden.
Ja.
Es gibt natürlich jetzt nur noch die ein oder andere Diskussion, natürlich, warum der den jetzt halt reingelassen hat und warum der echt sich da jetzt einen Befehl widersetzt hat.
Ja.
Können wir überspringen? Ich glaube, wir sind jetzt nochmal bei einem neuen Frühstück, bei der Speiseszene. Da passiert das, ich hatte es letztens, wer uns auf Facebook folgt, der hat es bestimmt gesehen, da habe ich letztens ein Bild in unsere Story gepostet und zwar haben die für eine der Premieren hatten die einen Fotograf engagiert, der eingeweiht war, der sollte das Publikum fotografieren, während diese Chestburster-Szene stattfindet und die Gesichter sozusagen festhalten. Ich glaube, das ist sogar von dem Test-Screening. Schaut gerne also mal auf unserem Facebook-Profil vorbei. Ich glaube, nee, die Storys könnt ihr, glaube ich, nicht mehr sehen. Ich werde euch das in den Shownotes gleich noch mit verlinken, das Bild, damit ihr euch das mit anschauen kann, wie verstört die Leute da geschaut haben teilweise.
Denn die waren nicht vorbereitet. Wenn wir chronologisch vorgehen, eins ist noch ein bisschen wichtiger, der Face-Hacker ist natürlich abgefallen von John Hurt.
Ja, und das stimmt.
Da kommt aber noch eine Szene, die ich auch ziemlich geil schon finde, dass die eben dann danach suchen und die auch so schön ruhig und langsam ist und wahnsinnig die Spannung aufbaut, wie die dann in den Ecken und Nischen suchen, bis dann, ich glaube, hinter Ridley dann der Schlauch da runterfällt und das dann noch so kurze Zuckungen gibt und so ein paar schöne billige Schockeffekte, die trotzdem so schön vorbereitet sind, wie das da einfach ein Eimer umfällt und sowas zwischendurch. Auch noch eine großartige Szene in diesem großartigen Film.
Und schon. Und dann fällt es einfach nur aus irgendeinem Schrank irgendwie, genau. So ein Regal irgendwie, fällt das dann. Und ist aber offensichtlich tot. Also es ist auch
tot. Hat noch ein paar Zuckungen, wenn man es anfasst, aber ansonsten bewegt es nicht. Und die untersuchen das dann schön mit. Ich glaube, die untersuchen es dann gleich, oder? Noch bevor die Chestbuster-Szene
kommt. Die untersuchen das noch. Das ist ein schönes Potpourri aus irgendwelchen Ausgangsmuscheln und Innereien.
Genau, geil. Ja, und dann kommt die Chestbuster-Szene. Die ikonischste Szene wahrscheinlich des Films.
Genau. Ich weiß nicht, wie du dich damals gefühlt hast, aber mein 11-jähriges Ich war ein wenig, also wirklich nur ein wenig verstört. Ich hatte da seinerzeit natürlich schon Terminator gesehen, also da hat man schon gesehen, wie irgendwelche Hände aufgeschnitten werden und Augen rausgeholt werden. Das hatte man schon mal wahrgenommen. Man hat schon mal gesehen, wie jemand mit einem Boot aufgefressen wird von einem Hai. Ja, das hatte man schon gesehen, aber das in dieser Form habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ja. Das war schon ein bisschen, oh, was ist das denn? Und dann kommt das Alien raus, es guckt sich um und haut einfach ab und ist halt weg. Und du denkst dir einfach so, also wirklich mein erster Gedanke so, haltet das Vieh schnell auf, haltet das auf. Das war mein erster Gedanke. Und glaubst du, dass dieser Impuls, dieses haltet das jetzt auf, der ist nicht mehr rauszukriegen aus mir. Der ist wirklich so, wenn ihr das Ding jetzt habt, dann habt ihr das auch. Und beim ersten Mal, das weiß ich noch ganz genau, haltet das Vieh bloß fest. Lasst es bloß nicht entkommen. Wer weiß, was da noch alles passiert. Und die bleiben aber alle natürlich vor Schock stehen. Und Ian Holm, also Ash, versucht er auch noch, ich weiß nicht, wen er da gerade festhält. Nein, fassen Sie es gar nicht erst an und sorgt dafür, dass es eben halt erst recht wegrennen kann.
Ja, das ist ganz spannend, dieser Ian Holm, weil da, was da auch noch auf uns zukommt. Ja, also geile Szene, auch dieses Frühstück erstmal zusammen, dass man dann auch schon hört, Frühstück, ja, so, dass man den lebend nochmal sieht und das in so eine friedvolle Atmosphäre so einbaut. Endlich sind die es. Also total geiler Kniff, quasi so vom Prinzip her, ne? Du hast eine Atmosphäre so, wir haben jetzt das überstanden und gut ist und jetzt kann es endlich weitergehen und wir gucken mal und dann passiert das da und die Schauspieler waren ja auch nicht vorbereitet, außer Tom Skerritt und das siehst du den eben an, genau.
Das, genau und so ähnlich, das war auch meine Verbindung, warum ich auf das Bild zu sprechen kam, wie das Testpublikum, so ähnlich ging es auch den Schauspielern.
Genau.
Die hatten bloß so ein vages Gefühl, warum sitzen die Crew hier in Regenklamotten jetzt da?
Genau. Du kriegst ein bisschen Blut ab, haben sie der Lambert gesagt. Und die war dann total verstört, ist irgendwie noch gestolpert und hingefallen und das ist eben alles ziemlich echt. Und die haben, glaube ich, auch das ist ein One-Take-Dingens gewesen, ne? Ja, geiles Ding. Jeder kennt die Szene, ist oft verwurstet worden und
genau, und nicht zuletzt auch in Spaceballs wurde das Ganze nochmal verwurstet, wo auch John Hurt das nochmal spielen durfte und da auch frei übersetzt sagen durfte, oh, nicht nochmal. Genau. Und ab dann wird's eigentlich zu dem, was wir schon gesagt haben, so das 10 kleine Jägermeister-Prinzip. Das heißt also, jetzt springt da irgendwo da draußen irgendetwas rum. Das muss gefangen werden, weil es ist ja noch vermeintlich ja noch klein, bevor es irgendwelchen Schaden anrichten kann. Denn wenn sich das irgendwas tut, könnte es ja irgendwie Säure verlieren, bla 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 bla. Also lieber fangen. Ne? Und man hat es ja gesehen, es ist relativ klein. Also nicht größer als eine kleine Katze oder irgend sowas.
Genau, und die suchen ja auch. Es gibt ja auch eine Schiffskatze. Gut, dass du das so überleitest. Und der Erste, der über die Klinge springen darf, ist dann auch der Harry Dean Stanton, aka Brett. Und da gibt es dann, glaube ich, auch den ersten Schockmoment, wo die Spannung aufgebaut wird und dann war es bloß die Katze.
Genau, nur damit sich dann von hinten oben aus diesen ganzen Ketten, die da oben in diesem Lagerraum von der Decke hängen, die Szene, wo Harry den Stanton hier auf Pirsch geht und das sucht, die durfte ich sogar damals mal in der Schule zeigen. Total verrückt. Ich muss in der 8. Klasse gewesen sein, 7., 8. Klasse, irgendwas in der Dreh, ich glaube 8. Klasse. Und zwar ging es darum, Spannung, das Thema Spannung zu erklären. Und wir durften, Filmschnipsel mitbringen. Und jeder hat irgendwie so einen Filmschnipsel mitgebracht, wo man Spannung erklären sollte. Grusel und Spannung. Und was so da der Unterschied ist. Und irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, brachte, es war sogar ein Mädel, sie hieß Diana. Wenn du das jetzt hörst, ich habe es nicht vergessen, sie hat irgendeinen B-C-Horror-Trash-Splatter-Film mitgebracht gehabt, aus dem Nachtprogramm aus Pro7, wo irgendjemand der Kopf explodiert oder sonst irgendwas. Und wir waren alle leicht ein bisschen erschrocken, dass sie das mitgebracht hat, dass sie das mitgebracht hat, fanden es aber eigentlich eher lustig. Und unsere Deutschlehrerin hat das ein bisschen kommentiert mit, naja, aber gruselig war das nicht. Das war einfach nur ekelhaft. Und darum mussten wir alle lachen. Und dann habe ich dann diese Szene, und zwar ab der, wo der Parker losgeht und die Katze sucht, diese komplette Szene, bis zu dem, wo sich das Ehen runter abseilt, genau diese Szene, das sind glaube ich 5 Minuten oder so, 4 Minuten sind das insgesamt mitgebracht und die saßen alle gebannt da, es war irgendwann früh Vormittag im deutschen Unterricht, alle vor dem Fernseher gebannt und dann wollten natürlich auch wissen, wie es weiter ausgeht, aber da habe ich dann halt unterbrochen.
Das ist Spannung und Grusel gleichzeitig.
In den darauffolgenden Tagen hatte ich ziemlich viel Besuch zu Hause nach der Schule, nämlich immer die Leute, die den Film sehen wollten, denn ich wollte den Film nicht ausleihen, den wollte ich nicht aus der Hand geben. Ja. Also waren die Leute immer bei mir und wir haben den Film zusammengeschaut.
Da kommen dann die ersten 50 Sichtungen her.
Also ich glaube tatsächlich, die ersten 20 Sichtungen oder 25 Sichtungen sind wirklich im Zeitalter irgendwann zwischen meinem 11. und 18. Lebensjahr gewesen. Genau, der kommt um, der gute Parker, das Ehen seilt sich runter und wir sehen, das ist doch nicht mehr so ein ganz kleines Ding. Und jetzt habe ich meine Frage, Fred.
Ja, frag mich.
Von der Chestbürste-Szene bis dahin vergeht ja eigentlich, wenn man so will, gar nicht so viel Zeit
genau,
im Film.
Genau, das ist unerklärlich. Ich habe jetzt auch keine Erklärung dafür. Wie schnell?
Okay, dann hab ich eventuell eine Erklärung für dich. Und zwar besitze ich die Filmbücher. Mhm. Und zwar Film 1 bis 3 wurden dann mal zusammengefasst, so als Mehrband-Edition. Und die kann man wirklich bequem an 3 Abenden kann man die wegstrücken.
Den dritten habe ich tatsächlich gelesen.
Okay. Und bei dem ersten ist aber tatsächlich noch eine ganz entscheidende Szene noch mit drin, denn die Nostromo verfügt ja über eine Küche. Und dieses Ehen plündert hier sozusagen mehrere Tage lang dort die Küche und frisst dort die Vorräte dort auf. Das heißt also, es ernährt sich in den Tagen, bis er auf dem Raumschiff halt rumspringt und man sucht das die ganze Zeit und ernährt sich dann aus den ganzen Küchendingern. Und irgendwann ist aber ja auch da die Reserven halt aufgebraucht und dann geht's an
die Menschen. Da gibt's aber im Film gar keinen Hinweis, oder? Es vergeht ja beim Filmschauen vergeht ja wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Hinweis verpasst habe, aber man hat das Gefühl, das Ehen bricht raus, die machen sich Gedanken, gehen auf die Suche und auf einmal ist es groß. So, irgendwie eine Sache von ganz 5 Minuten beim Filmschauen und man kann sich vorstellen, so, okay, vielleicht waren das jetzt hier 2 Stunden Lebenszeit von den Akteuren, aber da ist nicht viel mit Küche plündern und wachsen. Auf einmal ist das einfach riesig. Das ist war für mich schon immer eine Logiklücke, die man natürlich dann einfach, weil es so geil ist, der Film, dann denkt, okay, ist jetzt so? Aber man fragt sich schon, warum? Wie?
Ja, man kann schon wirklich sagen, dass so ab der Chestburster-Szene wurde ein neuer Ton gesetzt. Das heißt also, wenn es bis dahin relativ ruhig war, ist es jetzt an der Stelle, wird ein Zahn hier zugelegt. Jetzt passiert Folgendes, also jetzt macht der Film ganz viele clevere Sachen. Also jetzt spitzt sich das auch zu. Jetzt will natürlich auch der Parker wissen, was ist denn da eigentlich los? Der Dallas wissen, was ist hier los und versucht Mutter halt zu fragen. die wiederum keine Aussagen gibt. Schlussendlich entscheidet er sich dann halt selber auf die Jagd zu gehen, dieses Ding selber zu jagen. Und damit hätten wir dann halt auch schon unseren zweiten Toten, denn auch Dallas wird dem Alien zum Opfer fallen, denn das springt auch irgendwo in ein Belüftungssystem um. Mhm. Und auch das ist wieder eine sehr beklemmende und bedrückende Szene, wie der in diesen Gängen dort rumläuft, vor eben dieser Flammenwerfer als einzige Waffe, die die da wirklich haben. Ne, das ist ja vor allen Dingen auch, das sind ja alle so Minenarbeiter, kannst du sagen, mhm. Truckfahrer, Minenarbeiter, die haben halt einfach keine Waffen an Bord, keine Hightech-Waffen, sondern die haben halt maximal einen Flammenwerfer und damit gehen die da eben halt auf Jagd und in einem Netz. Nützt halt nichts und er fällt ihm zum Abfahrt, das Signal ist weg und damit wird automatisch Ripley die Captain des Schiffs und jetzt wird es immer rasanter und immer schneller.
Du, das Zinkler-Jägermeister-Prinzip, wie du schön gesagt hast, es wird aufgerüstet, es wird gesucht und die Panik bricht los und jetzt muss ich sagen, fällt es mir auch schwerer, das zusammenzufassen, weil mehr, es kommen nicht mehr so viele richtig ikonische Sachen. Auf jeden Fall, ich spule gerade ein bisschen durch den Film, weil wegen Ash.
Und man muss dazu sagen, die Ripley will erstmal rausfinden bei Mutter, was da eigentlich los ist, das, was der Dallas schon versucht hat. Genau. Und sie kriegt jetzt aber auch die Antworten vom Schiffscomputer. Wo auch mitgeteilt wird, dass hier die Crew entbehrlich ist, dass es hier tatsächlich nur darum geht, diesen Organismus sicherzustellen und zur Erde zu bringen und die Crew ist entbehrlich. Und der Ash wohnt dieser ganzen Situation mit bei und genau, da ist irgendwas mit ihm los, mit dem Ash.
Und das ist ein bisschen unklar, ihm tropft, glaube ich, da so eine weiße Flüssigkeit irgendwo raus.
Ja, der hatte zum Frühstück definitiv zu viel Milch getrunken. Den sieht man irgendwie auch nur Milch trinken.
Ja, und ihm tropft es aber aus dem Kopf und die fragt, und dann fängt er an, auf Ripley loszugehen. Und dann kommt so eine wirte Szene, die du mir gerne erklären darfst, wo der anfängt, eine Zeitung zusammenzurollen und nachdem er Ripley quasi erstmal K.O. gemacht hat, ihr die in den Mund zu stecken.
Na, der will sie ja ersticken.
Ja, da hätte er auch die Kehle zudrücken können. Bei den Audiokommentaren haben die behauptet, dass das eine eindeutig sexuelle, also da haben die Leute selber, das fand ich ganz spannend, von unterdrückter Sexualität geredet. Dass der Ash quasi nicht zum Sex fähig ist, aber trotzdem das Bedürfnis hatte und es soll wohl eine Sexzeitschrift sein, die er auch zusammenrollt und die sind ja auch in einem Boudoir von einem der Tracker, wo ein paar nackte Mädels da hinten rum ranhängen und das so eine Art sexuelle Handlung sein soll. So viel zu Interpretation, aber es haben die Leute selber dazu gesagt. Da steckt also auch schon ganz viel in dem Film an Absichten mit drin. Ja, und dann tickt er irgendwie ganz komisch durch und der Japheth Kotto, der schwarze Tracker, haut ihm dann den Kopf vom Körper und der Körper tanzt weiter und dann wird das für uns dann erstmal ersichtlich als Zuschauer, das ist kein Mensch. Ich weiß gar nicht, filmgeschichtlich, ob man vorher da schon mit Androiden, Replikanten, was auch immer, zu tun hatte 79, weil für mich war das, glaube ich, bei Alien das erste Mal, dass ich mit einem Androiden Kontakt hatte, bei Aliens und Alien.
Ja gut, Star Wars hat ja viel davor gegeben.
Ja, aber mit aber Androiden, also da waren viele Roboter und Aliens, aber halt künstliche Menschen. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern, dass das vorher schon mal so ein Thema. Also irgendwie ist es halt so richtig, ist auch geil dann, wenn der dann so aufgeplatzt da liegt, irgendwie mit Glasmurmeln und Schläuchen gemacht. Es ist irgendwie eine Maschine, aber es ist auch keine Maschine, weil es sich anfühlt, als hätte man wirklich einen Menschen nachgebaut. So mit Organismen und es eben nicht mit Mechaniken, sondern man hat halt war eben biomechanisch zu Werke. Mhm. Ja, der gute Ian Holm, der Ash, ist also ein Android und es stellt sich dann in der Szene auch raus, dass er quasi für die Corporation, für die das Schiff unterwegs ist, da ein bisschen im Hintergrund tätig war und das Ganze ein bisschen beeinflusst hat mit dem Alien. Mhm. Schön, wie sie es gemacht haben. Da ist leider bei Masken, da ist ja was schiefgelaufen. Der Kopf ist ja abgehackt und er spricht dann. Mhm. Und ist halt ein Film. Man weiß, die müssen haben da getrickst. Und man kann sich schon ziemlich gut vorstellen, dass da der Kopf durch einen Tisch gesteckt wurde. Und dann war das ja so, die hatten so einen Latexkopf gemacht und der ist, da ist ja das Latex geschrumpelt. Deswegen sieht man da ein bisschen, dass wenn zwischen dem echten Ian Holm und dem falschen Ian Holm hin und her geschnitten wird.
Ja, und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Sache und da ist jetzt die Frage, da möchte ich jetzt ganz gerne mal den Oscar-Gewinner Terry Rawlings mal fragen, wenn er denn noch leben würde, der ist nämlich ja letztes Jahr im April leider von uns gegangen, der den Film geschnitten hat, warum in alles in der Welt schneide ich in der gleichen Einstellung auf die gleiche Einstellung, bloß eben halt mit einem anderen Kopf, das macht keinen Sinn.
Der auch
Sinn.
Deutlich anders das aussieht, ja.
Ganz genau, es macht keinen Sinn. Du kannst doch, wenn ich den Kopf sehe, ja, also wenn ich diesen Plastikkopf sehe, ja, den sie extra für gebaut haben, auf die Reaktion zum Beispiel von Ripley schneiden und dann sozusagen wieder auf den Kopf von Ian Holm, der dann da ist, an der gleichen Stelle, ja. Einfach nur. Und dann ist dieser Übergang nicht ganz so hart, aber jetzt sozusagen gleiche Einstellung genau da drauf schneiden, das ist eigentlich in jeder Schule, wo es um Filmschnitt geht, wird dir gesagt, nein, das machst du nicht. Ja, man schneidet nicht in der gleichen Einstellung sozusagen ineinander, das machst du halt nicht. Das fühlt sich falsch an, das verstärkt also diesen Effekt, dass das hier gebaut worden ist und nicht so funktioniert, ganz besonders.
Ja.
Habe ich auch nicht verstanden, aber ist tatsächlich drinne und somit macht es natürlich dann auch diese Szene erhebt es natürlich dann jetzt ganz besonders hervor und leider nicht zum Positiven. Wobei ich aber sagen muss, mich stürzt trotzdem jetzt nicht so sehr, weil ich war damals von dieser Szene, als ich das erste Mal gesehen habe, brutalst überrascht. Mich hat das damals komplett umgehauen. Ich habe das nicht kommen sehen mit dem Androiden und ja, dass dann jetzt hier auch noch feindselig ist, das hat mich komplett rausgebracht und jetzt übereignen sich die Zuspitzungen.
Na?
Jetzt spitzen sich die Ereignisse zu. Ash ist jetzt hier tot. Wir haben hier noch eine letzte Information noch mit an die Hand bekommen, dass wir es hier mit einem sehr widerspenstigen und gefährlichen Wesen zu tun haben. Ach was. Mhm. Und dass er sein Mitgefühl hier äußert. Das fand ich damals auch schon, damals wie heute, ziemlich starke Quote, ist auch mein Zitat des Tages. Sie haben mein Mitgefühl, ist das Zitat des Tages heute für mich. Und dann geht es eigentlich schon die letzten Überlebenden halt ran, nämlich wir haben jetzt noch Veronica Cartwright, Sigourney Weaver und wir haben noch Japet Kotto als Parker. Die drei sind jetzt noch da, inklusive Jonassy, der Katze. Mhm. Und die wollen jetzt dieses Raumschiff verlassen und wollen am besten mit diesem kleinen Beischiff, was sie da noch haben, wollen die jetzt einfach die Mücke machen und das Hauptschiff in die Luft fliegen. Soweit der Plan, aber beim Klamotten packen und mit allem drum und dran, wisst ihr, wie das ist. Das Ian sagt sich dann so, ich habe noch ein bisschen Hunger, ich gehe jetzt noch ein bisschen auf Raubzug und schnappt sich dann mehr oder weniger zwei auf einen Streich, nämlich Lambert und Parker schnappt sich mehr oder weniger gleichzeitig. Auch in einer markigen Szene, die Ridley Scott Jahre später sogar nochmal zitieren würde in Alien Covenant. Diese markige Szene, wo zwischen ihren Beinen sozusagen so ein Finger oder der Schwanz von dem Alien sozusagen vorkommt, wird er nochmal zitieren in Covenant. Genau. Das Ehen hat sich also die beiden geholt, so ist jetzt eigentlich nur noch Ripley übrig und der Kater. Und dann kommen die beklemmendsten 25 Minuten der Filmgeschichte, die ich damals gesehen habe. Ich habe mich richtig in den Film, also in unsere Couch reingepresst. Es kommt kein Dialog mehr, außer dann eben halt die Worte, die zwischen Mutu, also dem Schiff, und der Ripley da gewechselt werden. Also die reden ja eigentlich gar nicht, sondern sie gibt ja einfach nur die Daten immer ein und das, was sie vorhat, sprich das Schiff sprengen. Und das ist mit dem Licht und diesen ganzen Alarmsignalen und dieses Rennen und dieses überall könnte das Vieh sein, eine ganz, ganz bedrohliche Stimmung und es funktioniert heute immer noch.
Das ist einfach perfekt gemacht. Und wenn man dann überlegt, dass Ridley Scott Horrorfilme vorher komplett rumgegangen ist und sich dann extra erstmal, nachdem er aber schon ausgewählt wurde, dann hingesetzt hat und verschiedene versucht erst hat erstmal zu studieren, wie man die Atmosphäre schafft, was man da machen muss, um Filme so zu gestalten. Und dann macht er so einen geilen Film. Aus dem Stand. Zweiter Film, vorher ein Historienfilm. Und dann
Die Duelisten
mit Harvey Keitel, auch ein sehr schöner Film. Und dann, ja.
Ist auch gerade, glaube ich, nur bei Prime drin.
Okay.
Kann man sich anschauen.
Ja, Empfehlung. Also ist halt, wenn man Ridley Scott mag und dass er vor allem optisch so viel da, so viel Wert reinpackt, ist der Film, hat er auf jeden Fall Schauwerte.
Wir hatten es vorhin schon erwähnt, das würde ich jetzt vielleicht an der Stelle nochmal hervorbringen, weil ich es gesagt habe, was ist denn eigentlich mit dem Kameramann, der hier so schön erwähnt wird, der Derek Wendland, der in seiner Filmografie ja hier gerade mal 3 Filme hat und dabei einmal diesen markigen Film. Wenn ich so einen Film wie Alien gedreht habe, wenn ich da der Kameramann bin, habe ich danach ein Postfach voll mit Aufträgen. Das garantiere ich dir.
Ja.
Aber irgendwie hat der keine gehabt und das muss einen Grund geben. Und das ist auch tatsächlich auch das, Ridley Scott spricht die ganze Zeit davon, dass er die Kamera geführt hat. Ich glaube, Derek Wendland ist hier wirklich als Kameramann aufgeführt worden, weil er durfte nicht Kamera und Regie gleichzeitig machen. Das heißt also, jemand muss den Credit bekommen und in dem Fall ist es sozusagen First Assistant vom DOP, vom Director of Photography. Das ist tatsächlich meistens auch der die Kamera eigentlich auch hält. Ja, es ist ja so, dass die Director of Photographies gar nicht die Kamera eigentlich anfassen, sondern die sorgen dafür, dass der Bildausschnitt bestimmt wird. Genau. Die laufen vorher mit der Kamera rum, die gucken so ganz genau
raus und was ich was.
Das besprechen die ganz genau in ihrem Team halt, aber der sucht das aus. Ist für die Lichtsetzung vor allem auch mit verantwortlich. Mhm. Das ist anders als in Deutschland. Also zumindest klassisch, das hat sich jetzt auch glücklicherweise hier geändert, aber bei uns gab es den Oberbeleuchter. Mhm. Der das Lichtszenario macht und dort macht das auch der Kameramann, also wirklich der Director of Photography, der ist nur dafür verantwortlich, dass das, was du oft im Film siehst, also im Bild siehst und im Licht siehst, dass das in Szene gesetzt wird und der mit der Kamera dann rumläuft, ist sozusagen der First Assistant, der läuft dann mit der Kamera dann eigentlich rum. So, und Ridley Scott hat sich um den Bildausschnitt gekümmert, also er hat sozusagen also auch da den Director of Photography gemacht und hat auch ab und zu mal durchs Objektiv geschaut, also beziehungsweise durch die Kamera geschaut. Das macht ein Spielberg auch, das hat ein Soderbergh und Michael Mann halt auch mehrfach gemacht, beziehungsweise die haben es auch ähnlich wie Ridley Scott gemacht, auch viel durch die Kamera geschaut. Mhm. Am Ende ist trotzdem das Kamerateam dafür verantwortlich, dass die Kameraarbeit gemacht wird. Aber das Ausdenken, das Framing finden, wie sind die Leute aufgebaut und angeordnet und dergleichen halt, das hat dann hier, was normalerweise der DOP macht, hat gleich der Regisseur mitgemacht. Ja. Also der hat auch gleich die Bildregie gemacht. Und
ja, Ridley Scott.
Darum geht
Ridley Scott hat vorher mehrere tausend Werbefilme gedreht und der hat ja auch das Ausleuchten, also was du sagst, was die Aufgabe vom Kameramann ist, hat er auch tatsächlich selber gemacht, dass irgendwie da, zum Beispiel am Anfang, wo die in dem Alien-Raumschiff sind, hat er die Spotlights angebracht, um das eben genau hervorzukitzeln, was da zu glänzen hat und was nicht. Und er hat wohl direkt, also er hat auch nur gesagt, dass damals die Technik halt auch einfach noch nicht so geil war, dass du das Monitoring nicht so gut hattest und es sich viel besser angefühlt hat, durch einen Sucher zu gucken, als da eben daneben zu stehen, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, was man da eigentlich gerade filmt und dass das jetzt wohl das besser funktioniert.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Also vor allen Dingen, er ist ja halt nur ein sehr visueller Regisseur. Mhm. Er hat ja auch Architektur, Kunstgeschichte gehört mit dazu und vor allem Grafikdesign, was ich schon erwähnt hatte, studiert. Das ist alles visuell und er erzählt seine Filme nicht über Dialog, sondern immer über Bilder. Ja. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass der natürlich durch die Kamera schaut. Und bei Projekten, wo ich zum Beispiel das Drehbuch schreibe, da weiß ich ganz genau, wie es am Ende eigentlich aussehen soll. Das muss ich meinem Kameramann übersetzen. Bei anderen Sachen, wo andere Leute geskriptet haben, wiederum, muss ich tatsächlich mehr durch die Kamera schauen. Also da brauche ich auch die Kamera, um mich zu orientieren oder möchte zumindest ein Stück weit an der Kamera mitarbeiten. Zumindest geht es mir so. Mhm. Aber bei Stücken, die ich selber geschrieben habe, fällt es mir da auch etwas einfacher, weil ich dann auch gerne den Blickwinkel dann des Kameramanns dann halt auch schätze. Kannst du mir folgen? Ja,
kann ich absolut. Also kann ich, soweit es mir als Nicht-Filmschaffender möglich ist.
Darum ging es mir, genau. Sehr schön. Die letzten 25 Minuten habe ich angebrochen und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man ganz gut ausmachen kann, ob du die Special Edition geschaut hast, also den Director's Cut oder die Originalfassung, denn hier wurde eine Szene eingefügt, wo Ripley das Nest von dem Alien findet.
Ich glaube, das Kommentar, darauf habe ich nämlich gewartet, du meinst, wo der Captain zu sehen ist, ne? Und das ist im Original genau. Nicht drin. Und ich denke, dann war, das hat bei dem Audiokommentar, glaube ich, auch gefehlt. Da habe ich, wie gesagt, ganz viel auf die Audiokommentare eher geachtet und mich über die Inhalte gefreut, deswegen sind ein paar Details gestern untergegangen beim Gucken. Ja, und dann war, darauf habe ich aber gewartet, weil ich wusste, dass es im Director's Cut drin sein soll. Und ich glaube, das war da nicht drin.
Ich habe festgestellt, dass ich in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, aber seit Veröffentlichung 2003 und ich habe seit 2004 die Box, also seit 16 Jahren, eigentlich nur noch den Director's Cut schaue. Mhm. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, ich mag eigentlich genau diese Nest-Szene, die mag ich eigentlich sehr, weil die ist auch sehr verstörend und die setzt nochmal einen ganz bitteren Ton. Das heißt also, die ich jetzt für tot gehalten haben, leben aber was ist das für eine Art von Leben? Was passiert da mit denen? Finde ich nicht raus, die sind irgendwie eingesponnen, wahrscheinlich werden die wie bei einer Spinne irgendwann später gefressen. Also ganz elendig und Ripley muss jetzt hier da das Leben beenden an der Stelle und das setzt halt einen ganz, ganz, ja. ganz, ganz bitteren Ton. Das ist sehr pessimistisch. Und es gefällt mir.
Ne, es ist ja auch was bei Aliens dann so mit einem Hauptding ausmacht, dieses Nest, dieses Brüten. Das ist ja nochmal auf dieses Alien, was so und so schon fies ist, ist das nochmal so eine Fiesigkeit obendrauf mit diesem Einspinnen und da sie da rumhängen. Ist schon hart. Weißt du, da das ja im 2003er Director's Cut ist, hat sich für mich da auch die Frage gestellt, James Cameron macht das ja zu einem Hauptpunkt in seinem Film. Mhm. Wusste der davon oder hat er sich das selbst zurecht gedacht mit diesem Nest?
Ich bin mir ziemlich sicher, als ihm das Projekt zugetragen worden ist, dass er natürlich auch die vollen Archive dann auch hatte, wo er auch sehen konnte, was gab es denn eigentlich noch, durfte wahrscheinlich auch Workprints sehen etc., um da besser eintauchen können in die Welt und vor allem noch so ein paar Gedanken von anderen Leuten, gerade von den Produzenten. Das Produzententeam hat sich nicht geändert. Gut. Und so wie ich sie gesehen habe, also es sind eigentlich, Walter Hill sieht man nicht, Gordon Carroll und David Geiler. Die beiden sieht man ständig in diesen Interviews, die ich gesehen habe, super unsympathische Typen. Die sehen schon, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, die werden bestimmt auch dafür gesorgt haben, hier, James, guck dir mal das an, wir haben hier noch ganz viel Material. Vielleicht kannst du daraus was spinnen. Ja, und dann hat sich das wahrscheinlich alles angeschaut, zusammengetragen und dann hat er halt sein Drehbuch runtergerockt. Und dann haben die gesagt, ja, Mensch, James, das klingt gut, lass mal so machen. Okay. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir dann über Aliens sprechen.
Okay.
Aber er hat es genannt, Überschrift 40 Miles of Bad Road hat er es genannt. Das bezieht sich auf die Länge der Filmrollen insgesamt. Wir sind eigentlich am Ende des Films, denn Ripley hat es geschafft, sich in der kleinen Kapsel mit dem Kater zurückzuziehen, löst sich jetzt vom Raumschiff und dann wird das große Nostromo-Raumschiff gesprengt und das Alien ist futsch und Ripley kann entkommen.
Denkt man.
Mit dem Kater. Ganz genau, denkt man. Schön gemacht, aber das Alien ist natürlich nicht blöd und hat sich gedacht, Moment mal, ich lasse mich hier nicht Luft sprengen. Ja, also ich gehe gefälligst mit auf dieses kleine Beiboot da und ja, dann kommt es zum letzten großen...
Genau.
Gegenüberstellung.
Schön gemein, schön intime Szene. Sie macht sich für den neuen Tiefschlaf bereit, macht sich schon so halb nackig. Es wird, kommt schon fast eine erotische Stimmung auf. Und gerade, wo sie so am verletzlichsten ist, Da raschelt's da in der Nische vom Raumschiff. Da hat sich wohl ein Alien versteckt.
Genau. Und sie reagiert eigentlich ganz cool und sagt ihr so, alles klar, ich gehe jetzt ganz langsam so mit meinen Barfüßen, laufe ich jetzt einfach mal fix rüber, verstecke mich im Schrank da, wo mein Raumanzug drin ist, dann steige ich da mal fix ein und dann öffne ich mal fix eben die Außenluken, schnall mich da am Stuhl fest und also erst schnall ich mich am Stuhl fest und dann öffne ich die Außenluken und dann will ich, dass das Vieh dann halt einfach rausgeblasen wird. Was schlussendlich auch passiert und das Alien kommt sogar noch mit in den Antriebsstrahl von der, wie heißt das Ding nochmal, die Narzissus?
Oh, heißt das
nicht. Kleine Schiff?
Hm, weiß ich nicht.
Ja, das heißt Narzissus. Und ja, dann verglüht und verkohlt es da im All und sie ist die letzte Überlebende der Nostromo. Und dann ist der Film zu Ende.
Genau. Das war's. Alien besprochen. Krasser Film. Supergeil. Schaut ihn euch nochmal an.
Alles klar. Danke fürs Gespräch. Es war toll. Macht's gut. Tschüss.
Bye, bye.
Heieiei. Fred, das war eine etwas ungewöhnliche und lange und into detail Besprechung, wie wir das sonst nicht machen. Da gibt es ja auch einen Grund dafür, denn das sind ja, wenn wir dann hier fertig sind, knapp 2,5 Stunden oder 2 Stunden. Und das ist ja doch recht lang. Ich glaube, ich finde unser Stundenformat eigentlich soweit ganz cool. Aber der Film hat es irgendwie gebraucht. Es gibt so viel Trivia zu sagen, es gibt so viele Gedanken, die wir dazu haben.
Ja, und es ist ein Film, der uns beide stark geprägt hat und beeinflusst hat.
Und das ist unser kleines Jubiläum.
Genau, Jubiläum ist einfach eine Fanfolge.
Und Frage, wir müssen ja ein kleines Fazit machen, machen wir ja eigentlich immer ein kleines Fazit. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Also, falls es bisher noch nicht so rauskam, jeder, der sich für reif genug fühlt, einen etwas expliziten und sehr spannenden Film zu schauen, muss diesen Film gesehen haben. Es ist ein Meisterwerk auf so vielen Ebenen. Das gehört auf den Speiseplan eines jeden, der Film mag. Ich nehme jetzt speziell die Leute aus, die sich ungern gruseln bei Filmen oder ungern so blutige Szenen sehen und dann nächtelang davon träumen. Okay, ihr müsstet den Film eigentlich auch sehen, aber ihr seid quasi mit ärztlichem Attest entschuldigt. Aber das ist, man muss diesen Film gesehen haben. Der verändert einen. Das zeigt einem, was Film kann. Der Impact, den der Film gehabt hat, auf alles, was danach kam, ist auch nochmal so enorm. Man kann ihn nicht genug wertschätzen. Und man kann auch nicht genug wertschätzen, was der Ridley Scott gemacht hat, wie er sich durchgebissen hat. Also er sagt es in einem der Kommentare dann auch, weil er so viele Sachen auch gegen irgendwelche Meinungen durchgesetzt hat und gesagt hat, so hinterher bist du halt dafür verantwortlich, also sinngemäß. Und da fragt dich keiner, ob du mal ein netter Kerl gewesen warst und da irgendwie vielleicht was hast durchgehen lassen, sondern am Ende ist das, was dabei rauskommt, ist das, was man sieht. Und beim Drehen fühlst du dich einfach besser, weil du weißt, du hast keine Kompromisse eingegangen, du hast gemacht, was geht. Und dann kannst du damit leben, dass gerade irgendwelche Leute unzufrieden sind, weil du einfach weißt, wenn das gut wird, dann hast du die richtigen Entscheidungen getroffen. Und dann hast du die getroffen, hast es durchgeboxt. Und genauso ist der Film, wenn man das so dieses Hintergrundwissen, was ich jetzt erstmals mich so tief reingewühlt habe, ist es ein Wahnsinn, was da improvisiert wurde, gemacht wurde, um aus relativ wenig sowas Gigantisches, Enormes zu schaffen. Und jetzt höre ich auf, sonst rede ich noch eine halbe Stunde Lobeshymnen.
Fred, da weiß ich gar nicht mehr, was ich dem alles noch hinzufügen soll. Wie wir es schon mehrfach gesagt haben und ich auch mehrfach hier erwähnt habe, ich kann diesen Film auch so objektiv auch gar nicht mehr vernünftig bewerten. Also ich könnte das auch irgendwie gar nicht mehr. Weil man den schon so oft gesehen hat, man kennt die ganzen Szenen, man weiß genau, wann, wie, wo was passiert. Man achtet jetzt vielleicht auf ganz andere Details oder sagt, okay, ich achte heute mal auf die Tonspur oder ich will jetzt nochmal ganz kurz in das Set-Design halt mal reingehen. Es gibt so viele Dinge, an denen man sich halt auch einfach nicht satt sehen kann, weil sie so toll aussehen. Und das ist so ein Gesamtkunstwerk, was so insgesamt stimmig ist, das ich sehr schätze und auch bis zu meinem Tod auch weiterhin bis dahin, ich werd das Ding halt einfach immer in so eine Glasvitrine stellen. Das ist
ja,
das ist Filmkunst und das ist ein Gesamtkunstwerk, das mir gefällt, mit vielen Akteuren, die zu diesem großen Ganzen beigetragen haben, wie wir auch schon alle erwähnt haben. Also jetzt nicht nur das straffe Inszenieren durch Ridley Scott, sondern ganz besonders die Einzeldepartments. Carlo Rimbaldi, der hier am Alien-Design mitgemacht hat, also diese Mundmechanik gemacht hat, der ja auch E.T. uns gemacht hat. Hans-Rudi Giger hat man ja schon erwähnt. Jerry Goldsmith hier nochmal mit erwähnt, bis hin zu Saw Best, der diesen markigen Anfang gemacht hat. Das komplette Set-Design, wie das alles aufgebaut ist, das Raumschiff, die Geräusche, die Sounds, das ist alles so stimmig, das sind so viele Leute, die daran mitgemacht haben und deswegen ist das so ein absoluter 10 von 10 Punkte, Lieblingsmovie-Film und ganz klare Empfehlung für egal wen, guckt euch das an. Selbst wenn euch am Ende nicht gefällt der Film, ihr habt auf jeden Fall Filmgeschichte gesehen, das kann man schon mal sagen.
Yep.
Und er hat auch den Film maßgeblich beeinflusst, also gerade was Action, Horror, Science-Fiction betrifft, hat das ganz viel beeinflusst. Können wir ja dann vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir irgendwann vielleicht in Folge 50 oder 75 über Alien sprechen.
Genau, gerne.
Gerne näher drauf eingehen.
So in den Abständen können wir die Filme auch nehmen. Das ist dann, das trifft, glaube ich, auch das Ranking ganz gut. Alien und Aliens einfach für mich gleichwertig. Ich finde, dass James Cameron mit Aliens dann auch nochmal an anderer Stelle eine Schippe draufgelegt hat und das auch nochmal maßgeblich was verändert hat. Der dritte Alien dann ein Film, den ich im Kino gesehen habe, der erste, den ich im Kino gesehen habe von der Reihe. Finde ich auch noch gut, aber es ist nicht mehr so geil wie die ersten zwei, aber auch noch nah dran. Der vierte, den mag ich auch noch, aber es sinkt dann so ab, ne? Und dann kommen Covenant und Prometheus vorher und dann die Alien vs. Predator Sachen und sowas. Das sind dann also Sachen, die kann man als Fan noch schauen. Aber das entsprechend passt das ja. Folge 50 dann Aliens, Folge 75 Alien 3, Folge 100 Alien 4. Und bei den unwichtigen Filmen sind wir dann erst in... Du magst Alien 4 nicht? Ist das deine
Frage? Nee, aber das ist dann gerade die 100 dann für die 4 dann draufgehen. Das tut weh.
Achso, dann setzen wir bei der 100 aus und machen bei der 125 dann die Alien 4.
Ganz schön. Entschuldigung, wir gucken mal, wie wir Staffeln werden. Vielleicht noch bei dieses Franchise, das wird ja sehr wahrscheinlich weitergehen. Ich hatte auch die letzten Filme alle im Kino gesehen, also ab Alien vs. Predator und was war das noch hier? Prometheus und Covenant. Aber was ich noch erwähnen will, es gibt Hörspiele von Audible. Die gibt es. Die sind ganz nett. Das erste ist auf jeden Fall way more better als dann die anderen, die rauskamen. Ich habe das zweite dann auf jeden Fall noch. Ich glaube, das heißt In der Tiefe oder so. Das kann man mal machen, das ist okay. Und die haben sich Mühe gegeben und haben versucht, auch die Originalsprecher, unter anderem von Sigourney Weaver, die Standardsprecherin, rauszulocken, dass sie da halt mitspricht. Und vor allen Dingen haben die coolen Sounds aus den Filmen mitverwenden dürfen. Das ist mal ganz nett. Also wer auf Hörspiele steht, kann hier mal ein Ohr riskieren. Und für die Leute, die sich nicht genug gegruselt haben und gerne Computer spielen und gerne in die düstere Welt abtauchen wollen, sei hier nochmal Alien Isolation empfohlen. Ich habe selber nie gespielt, ich bin kein Spieler, schneide und das, was Leute zocken, das sitze ich beim Filmschnitt. Aber ich habe mir mal so ein Playthrough angeschaut und meine Herren, also ich würde mir dabei regelmäßig vor Angst in die Hosen machen.
Okay, ich kenne ich nicht. Ich spiele gerade Resident Evil 2, das erste Mal, dass ich Resident Evil spiele und da fühle ich mich sehr auch Anti-Alien-Filme vom Gruselfaktor her erinnert. Also ganz viel arbeiten die mit Stille und mit ganz fiesen Geräuschen, dass ich tatsächlich aufhören muss zu spielen oder manchen Abend denke, nee, dann, ich würde jetzt gern spielen, aber ich tue es nicht, weil ich bin allein zu Hause und ich habe einfach mal Schiss und habe keinen Bock. Und wenn das so ist, dieses Alien-Spiel, ja, dann kann man da zu Hause sich noch ordentlich dafür sorgen, dass man die Waschmaschine bestücken kann.
Genau. Wir sind eigentlich jetzt schon würde sagen, am Ende ein ganz kleiner Ausblick jetzt so in die nächste Zukunft. Was wird euch so erwarten? Was gibt's? Wir arbeiten gerade noch an einem zusätzlichen Additional-Format. Mhm. Das werdet ihr allerdings nicht hier bei uns auf unserem Feed hören und auf unserem Kanal hören. Denn der liebe Tobe von der Deep Red Radio Verschwörung, nein, von Deep Red Radio, der hat uns da gefragt, ob wir in dem etwas aufgefrischten Format dort mit partizipieren wollen und da einen kleinen Sendeblock mit einlegen wollen. Und da werden wir dann dort unser neues kleines Format dort mit unterbringen und vorstellen. Irgendwann demnächst, ich denke mal so in der letzten Jahreshälfte, irgendwann August, September wird damit zu rechnen sein. Jo, schau mal. Halte da gerne mal ein Ohr
genau. offen. Da ist was in Planung. Genau, welche Filme wir demnächst besprechen, haben wir uns noch gar nicht so festgelegt, das verraten wir euch auch nicht. Das werdet ihr mitkriegen.
Genau.
Erstmal müsst ihr es ja schaffen, diese Folge durchzuhören.
Aber schön, wer noch dran geblieben ist, schön, dass ihr dran geblieben seid und dass ihr uns bei unserem Gestammel so lange zugehört habt. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, für 25 Folgen treue Zuhörerschaft und wir werden auf jeden Fall die 100 auf jeden Fall voll machen und dann gucken wir mal weiter.
Je, so ist es. Das ist der Plan.
Fred, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über diesen tollen Film zu reden.
Ebenso.
Und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
Dir auch. Genieß die Sonne.
Ein schönes Wochenende.
Ich drücke jetzt auf Stopp. Jetzt. Oder jetzt.
Und Stopp.
Wow.